Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum 62. WTF-Talk jetzt. Wir sprechen heute über das Thema Science Fiction und Realität. Und ja, bevor ich auf die Gäste komme, nochmal ganz kurz einmal über das Team drüber gehen, weil wir doch, glaube ich, ab und zu auch mal neue Zuhörer haben und ja, ein bisschen was vielleicht die Zuhörer uns nicht auch noch nicht alle kennen. Annika Harrison ist Geschichtslehrerin und Mutter und sehr engagiert. Du hast beim European Skeptics Podcast mitgemacht und ist meistens bei uns so ein bisschen in der Moderations- und Fragenrolle. Bernd Harder ist Journalist, schreibt unter anderem den Blog auf skeptics.org für
Da ich keinen Fernseher habe, hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, Annika hat am Samstag beim ESC teilgenommen. Aber gut, ja.
Ich habe drauf gewartet.
Ja, ne?
Ja, und Bernd macht typischerweise solche Bemerkungen wie eben, was wir alle sehr schätzen. Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin, wahrscheinlich die bekannteste von uns, und beschäftigt sich aber auch viel mit skeptischen Themen von Satanic Panic, was wir demnächst mal wieder machen werden. Dazu am Ende noch ein bisschen was. Und über Geister und alles Mögliche. Ja, und ich, Holm Hümmler, Physiker, Unternehmensberater und auch bei Skeptics aktiv. Insofern alle eine große Skeptikerrunde hier. Ja, und dementsprechend haben wir uns als unsere Gäste heute, leider muss ich entschuldigen, die Mary Stormhouse, die leider heute früh erkältet aufgewacht ist und keine Stimme mehr hatte und dementsprechend uns leider verlassen musste. Falls der Chat das Bedürfnis hat, ihr gute Besserung zu wünschen, können wir vielleicht hinterher einen kleinen Screenshot machen und ihr schicken, dann passt das auch. Ja, damit ist die Autorenseite bei uns ein bisschen dünner besetzt, als wir es eigentlich geplant hatten. Stefan Zanohubi. Stefan ist Autor für fantastische Bücher und im Vorstand des Fantastikautoren-Netzwerks und du schreibst unter anderem Science Fiction.
Ja, kann man so sagen. Also ja, Stefan Czernohubi. Ich weiß, das mit der Aussprache ist bei dem Namen immer ein bisschen
Entschuldigung.
fragwürdig. Man weiß es nie genau, aber es war schon sehr knapp dran. Ja, wie man hört, bin ich aus Österreich. Ich bin studierter Elektroniker. Ich arbeite im Qualitätswesen und bin also auch grundsätzlich immer skeptisch gegenüber allem, vor allem was technisch mir entgegenkommt. Und weil ich eigentlich immer schon Science Fiction sehr zugetan war, schreibe ich das auch ganz gerne und bin zwischen lustiger und Hard Science Fiction am Hin und Her hüpfen. Also manchmal so, manchmal so. Und freue mich auf jeden Fall heute auf eine interessante Diskussion zum Thema Science Fiction und Realität, weil ich habe da nämlich ein paar Inputs. Mal sehen.
Wunderbar. Du wirst auch nach. Nee, mach das gleich. Erklär uns mal, was bitte Hard Science Fiction ist.
Ui, okay. Vor der Vorstellungsrunde? Das
Ja,
ist
komm.
gemein.
Ja.
Also
Hau raus.
erklären, also es ist eigentlich relativ simpel. Hard Science Fiction bedeutet, du versuchst Science Fiction zu schreiben, die sich auf physikalischen Prinzipien, die auf physikalischen Prinzipien beruht, wo du zwar sagst, okay, die Technik gibt es zwar noch nicht, aber sie wäre theoretisch möglich. Das heißt, du hast jetzt keinen Sprungantrieb, du hast keine Überlichtgeschwindigkeit, du hast jetzt kein Beamen in dem Sinne, wie man es in Star Trek kennt, sondern du versuchst die Sachen, die vorkommen, auf etwas basieren zu lassen, was zumindest theoretisch möglich ist. Ja.
Okay. Wunderbar. Ja, Bettina, du bist
Hallo.
Meeresbiologin eigentlich. Was verbindet dich mit der Science Fiction?
Ganz viel. Also ich habe tatsächlich Meeresbiologie studiert, war ziemlich viel auf See unterwegs und wir hatten in der Antarktis auf einem Walsurvey tatsächlich ein paar Videokassetten Star Trek dabei. Also Star Trek hat ganz viel mit Walen zu tun. Und Wale sind in der Science Fiction sowieso ein wiederkehrendes Thema. Mittlerweile arbeite ich im Wissenschaftsjournalismus. Also ich habe mich sehr früh auf so Wissenschaftsvermittlung spezialisiert, in Museen und geschrieben und so. Und jetzt arbeite ich als Wissenschaftsjournalist Journalistin, so überwiegend für Bild der Wissenschaft, Natur und so schreibe ich mal für Spektrum, habe einen eigenen Science-Blog seit 12 oder 13 Jahren sogar schon. Da geht es meist auch um Wale und manchmal eben um Science-Fiction. Und ja, ich habe vor einiger Zeit angefangen, mir mal wieder ein richtiges Hobby zuzulegen, weil ich das ganz lange überhaupt nicht konnte, weil ich immer viel zu viel gearbeitet habe. Und mit diesem Hobby habe ich mich dann mal wieder in die Science-Fiction reinbewegt und habe gedacht, auch ich will das jetzt nicht nur lesen, sondern ich will auch mal mit anderen Leuten darüber reden und da Vorträge halten und so. Und so bin ich dann in so eine Science-Fiction-Community reingeplumpst und das macht einfach total Spaß. Es ist so mein kleiner Eskapismus zwischen den üblichen Artensterben und Klimakrisen, Hiobsbotschaften in der Biologie. Und dann drifte ich manchmal ein bisschen in die Science Fiction ab. Wenn man dann allerdings an die Climate Fiction kommt, wo ich auch gerade dran war, ist man wieder voll drin im Thema mit der Klimakrise. Also
Also
so bin ich
ich
da
muss.
reingekommen und das gehört sehr eng zusammen.
Ich muss dazu sagen, dass als ich Bettina das erste Mal gesehen habe, war auf einer Konferenz für Amateurastronomen und sie sah sehr blau aus. Das war im vollen
Soll ich das erklären?
Twi'lek-Cosplay sehr, sehr beeindruckend und aufwendig gemacht und war eine ganz tolle Sache, wo du dann was über Möglichkeiten von außerirdischem Leben erzählt hast und was man letztlich aus der so.
Ja, genau. Das ist ein Twi'lek. Genau. Ich komme ja aus dem Museum, sage ich, und wir haben uns an so langen Nächten der Museen oder so auch einfach mal einen Jux draus gemacht und uns dann gewandelt und dann über Quallen oder über Fische oder so gesprochen. Und also eigentlich habe ich das da angefangen mit so einem Bodypainting. Und in der Science-Fiction-Community hatte ich dann einfach Bock, damit weiterzumachen. Ich habe mit einer Vulkanierin angefangen, weil die mir sehr nahe liegt. Und weil aber gerade kleinere Kinder Star Trek nicht kennen, habe ich gedacht, dann mache ich mal mit Star Wars weiter. Und der Twi'lek, der ist auf jeden Fall so, dass die Leute zuhören, egal was ich erzähle. Und dann hören die auch bei Physik so richtig Hardcore-Sachen zu oder bei Biologie und die schlucken dann alles.
Ja, Sascha, dich sieht man zumindest in der Werbung für dein Bühnenprogramm Physik in Hollywood auch gerne mit einem Lichtschwert. Das ist jetzt auch nicht für bei jedem theoretischen Physiker so zu finden, normalerweise.
Das ist richtig. Das ist tatsächlich jetzt nicht, ist gerade im anderen Raum, da hängt es gerade rum. Also Sascha Vogel, mein Name, von Haus aus theoretischer Physiker. Nicht zu verwechseln mit theoretisch Physiker, das ist was anderes. Und also, wie bin ich zu Science Fiction und Physik gekommen? Das ist eigentlich eine, ich komme eigentlich aus der theoretischen Physik, habe lange im Akademischen gearbeitet und irgendwann zufällig so Richtung Science Slam abgedriftet durch auch irgendwie so einen Zufall. Habe jemandem versprochen, ich springe ein, wenn jemand anders absagt. Und ja, dann hat die Person abgesagt und dann stand ich im Wort, hatte eine Woche Zeit, kein Thema und habe dann überlegt, was mag ich eigentlich? Ich mag Physik, ich mag Filme, dann mache ich doch einfach Physik in Hollywood. Und das lief erstaunlich gut und seitdem bin ich irgendwie seit jetzt über 10 Jahren, glaube ich, damit unterwegs und erkläre die Physik von irgendwie Hollywood-Filmen. Und Spoiler, meistens funktioniert sie nicht. Und ja, wie das halt so ist. Ja, und seitdem, also ich habe vor jetzt mittlerweile fast 6 Jahren, ich sag mal, die beste und schlimmste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe eine Agentur für Wissenschaftskommunikation gegründet und dachte, komm, da mache ich, das läuft super, ich mache meinen Hauptjob draus. Und das ist die beste Entscheidung, weil man hat jeden Tag was Lustiges zu tun. Man trifft total spannende, interessante, schlaue Leute. Die schlechte, weil es war wirklich 2 Monate vor Corona. Und ja, eine Firma starten 2 Monate vor Corona war eine scheiß Idee. Aber wir haben es überlebt und jetzt sind wir hier. Und immer noch unterwegs mit Physik in Hollywood und Podcast und sonst was.
Ja, wunderbar. Bevor wir jetzt in das Thema, was man mit Science Fiction alles machen kann und einsteigen, vielleicht eine kurze, Stefan, magst du kurz abgrenzen? Wie siehst du eigentlich, wie würdest du Science Fiction definieren und würdest du es abgrenzen gegen andere Themen aus der Fantastik?
Wow, eine sehr schwierige Frage. Wie gesagt, also ich habe vorhin in unserem Vorgespräch schon mal kurz gesagt, im deutschsprachigen Raum haben wir eine Tendenz dazu, dass wir alles sehr gerne in Schubladen einordnen und uns so gut abgrenzen wie möglich. Gut, Science Fiction, was normalerweise durchaus dazugehört, ist es in einer Zukunft angesiedelt. obwohl der Titel das jetzt gar nicht so suggerieren würde. Und es hat was mit technologischer Fiktion zu tun. Und da kommen wir schon in die problematischen Zonen, weil es gibt so viele unterschiedliche Unterformen von Science Fiction, die natürlich Berührungspunkte haben mit Fantasy, die Berührungspunkte haben mit Horror möglicherweise, die Berührungspunkte haben mit ganz anderen Subgenres. Es gibt ein paar klassische Punkte in der Science Fiction, wo man sagt, okay, klassische Utopien, Dystopien. Wir haben vorher schon darüber geredet, gerade jetzt aktuell ist Solarpunk ganz interessant, Hopepunk. Es gibt ganz unterschiedliche Unterformen, die eigentlich wieder zur Vergangenheit gehören, wie Steampunk, das eigentlich Alternativrealitäten sind. Also es ist teilweise schwer abzugrenzen, vor allem wo jetzt irgendwie die Magie und solche Sachen wie bei Star Wars, das ist ja eigentlich eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction, wenn man so möchte. Man muss es auch nicht immer abgrenzen. Ja? Also es. Aber wir haben auch gerade gesagt, also so die Hard Science Fiction, da kommt normalerweise keine Magie vor, weil es muss alles wissenschaftlich erklärt werden können.
Also ich war also letztes Wochenende, also jetzt nicht dieses Wochenende, davor, auf der Marburg Con, sehr nette kleine Fan-Convention. Und da gab es unter anderem einen Preis für einen Wettbewerb, wo es darum ging, eine Geschichte zu schreiben über Geister auf einem Raumschiff. Und das war tatsächlich für jemanden, der nicht so da drin ist, irgendwie fühlt sich das falsch an. Wieso, wenn es plötzlich auf einem Raumschiff spukt? Also da sind irgendwie, man erwartet eigentlich klar getrennte Genres und das, wenn dann damit gespielt wird, ist natürlich auch irgendwie spannend, aber auch, Moment.
Na gut, es sei denn, es geht in so Sachen wie Solaris oder so, wo dann die Geister dadurch entstehen, dass man es mit einem psychoaktiven Planeten zu tun hat, der in den Köpfen der Astronauten dann diese Geister entstehen lässt. Also das hat dann wahrscheinlich wenig mit dem zu tun, was du da schreiben solltest.
Ich habe mich da nicht beteiligt.
Aber warum soll es auf Raumschiffen nicht spuken?
Es
Es
Na
ist
gut, also
nicht.
zumindest war ja gerade Stefan schon das Wort Horror genannt hat. Also zumindest zwei der großen Serien, Freitag der 13. und Hellraiser, kommen ja beide nicht ohne eine Raumschiff-Folge aus. Also insofern ist das völlig richtig. Auch Horror wird gerne dann so bei dem 10. oder 12. Sequel dann, wenn einem nichts mehr einfällt, ins Weltall verlegt, ja. Ja,
Vielleicht hat es auch einfach was mit der Abgeschiedenheit zu tun, in der Science-Fiction-Szenarien oft sind, auf Raumschiffen, auf Raumstationen. Und wenn man da so sehr lange sehr allein ist, mit seinen eigenen Kollegen immer nur zusammen, da kriegt man schon bestimmt manchmal seltsame Vorstellungen. Da gibt es dann so eigene Mythen, die sich verselbstständigen.
Das ganz bestimmt. Bettina, Sascha, würdet ihr euch als Science-Fiction-Fans bezeichnen?
Ja.
Auf jeden Fall.
Also, sonst würde ich das Ganze nicht machen.
Okay.
Also ta tatsächlich, also das Wort Science steckt ja auch in Science Fiction. Das ist ja, das finde ich immer das Spannende. Also wie viel Science steckt in Science Fiction? Und da kann man ja durchaus viel rausholen, weil, also oft sind es ja auch so, also die Idee von heute ist die Realität von übermorgen. Da kann man ja wirklich auch viel irgendwie so rein für Technik etc. rausholen. Also wir hatten es vorhin auch schon gesagt, viele Sachen, die vor halt irgendwie, ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, irgendwie 100 Jahren irgendwie Fiktion waren, sind heute halt vollkommener Alltag. Und von daher ist da durchaus hier und da auch der Übergang fließend. Also was halt jetzt noch Science Fiction ist, ist später Science. Von daher bin ich da vollkommen dabei.
Also ich schreibe selber keine Belletristik, halte aber gut geschriebene Science Fiction für eine richtig gute Idee. Science eben mit Fiction rüberzubringen, also einfach narrative Szenarien zu finden, um Technologien gut zu erklären, um mögliche Zukünfte auszuloten. Also Margaret Atwood hat das ja immer so wunderbar erklärt, dass die Science Fiction wie ein großes Sandkastenspiel sei, in dem wir mögliche Zukünfte ausloten können und vorausdenken können. Und wenn wir uns so eines ihrer bekanntesten Werke, The Handmaid's Tale, angucken, dann sehen wir ja gerade, wie wir von den Zukünften eingeholt werden manchmal. Da ist sie nicht die Einzige.
Auch nicht immer erfreulich.
Nee, ganz im Gegenteil. Das muss man auch abkönnen manchmal.
Eine von den interessanteren Sachen von der Science Fiction, die ich mir im Moment besonders verfolge, ist, dass Science Fiction ja auch immer ein Spiegel der Zeit ist, in der sie entstanden ist. Natürlich hat man sich Sachen überlegt, was könnte sein, was wird sein, aber jetzt gerade in den letzten Jahren kommt natürlich immer viel mehr, was auch in der Realität schon üblich ist, was dann plötzlich zurückschlägt auf die Science Fiction, von der politischen Situation mal abgesehen. Zum Beispiel etwas, was man einem bei Star Trek zum Beispiel auffällt, ist, dass gerade in der Vergangenheit eigentlich die Möglichkeit, Drohnen einzusetzen und künstliche Intelligenzen eigentlich sehr wenig repräsentiert ist und wo heutzutage mittlerweile das schon sehr üblich ist, in aktuellen Science-Fiction-Serien das auch plötzlich eingesetzt wird und man denkt sich eigentlich, ja, jetzt überlege ich mal von damals eigentlich auch 300 Jahre in die Zukunft, da hat keiner dran gedacht. Das finde ich auch sehr spannend, dass eben die Entwicklung, die aktuelle in der Gegenwart, durchaus auch zurückschlägt auf die Science-Fiction und das auf mehreren Ebenen.
Nun kann man sagen, dass selbst die Verteidigungspolitik und große Teile des Militärs vor 10 Jahren sich nicht haben träumen lassen, welche Bedeutung heute Drohnen haben würden. Insofern.
Ja, man sollte vielleicht kurz, weil unsere Bettina, Verzeihung, ich musste jetzt echt 2 Sekunden nach dem Namen, weil du gerade Handmaid's Tale erwähnt hast, so en passant. Also es geht um eine christliche Militärdiktatur, die da errichtet wird. Also möglicherweise kann man da Parallelen zur aktuellen USA erkennen und ist aber meines Wissens nach auch erst 2017 realisiert worden. Also da war ja Trump eigentlich schon ein Jahr Präsident und man konnte schon so vielleicht so ein bisschen absehen, wo das hingeht. Das passt zu dem vielleicht, was Stefan gerade gesagt hat. Also wenn ich das richtig verstehe, ich versuche es richtig wiederzugeben, Stefan, hast du jetzt gemeint, also es ist nicht so, dass solche Szenarien irgendwie 100, 200 Jahre im Voraus erfunden werden, sondern das entwickelt sich sehr oft aus ganz aktuellen Bewegungen, die dann einfach ein bisschen ins Extreme fortgetrieben werden oder so.
Ja, also wie vorher auch schon gesagt wurde, es ist ja auch ein Spiel mit dem, was wäre, wenn und wie könnte sich was entwickeln. Tatsächlich geht man von einer Situation aus, wo man sagt, okay, in die da Richtung, da könnte sich was falsch entwickeln, wenn was schief läuft. Und Science-Fiction-Autorinnen, die sagen, eher mal in die pessimistischere Richtung gehen, überlegen sich halt so, okay, was könnte da passieren und schreiben dann was, um vielleicht genau davor zu warnen. Beziehungsweise das Gegenstück ist natürlich zu sagen, okay, die Klimakrise ist ein riesiges Problem, aber es ist auch eine Chance, jetzt alles auf erneuerbare Energien umzustellen. Wie würde eine Welt aussehen, wenn das passieren könnte? Da gibt es auch viele Ansätze eben und das ist sehr spannend.
Ich muss noch kurz erwähnen, dass ja The Handmaid's Tale auf diesem Roman basiert und Bernd, seltsame Anekdote, ja, ich habe die Verfilmung, es gibt die 1990er-Verfilmung von dem Roman, die habe ich als Kind gesehen und irgendwie lief die irgendwann im Abendprogramm oder so. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr, aber ich war echt jung. Und okay, 1990 wurde die irgendwie veröffentlicht, also haut das so hin. Und ich wollte nur sagen, das war natürlich deutlich reduzierter als ein Film im Vergleich zu der Komplexität dieser Serie, die ja auch offensichtlich die Handlung des Romans wohl deutlich überschreitet. Aber trotzdem muss man ja sagen, 85 wurde ja zumindest der Grundlagenroman geschrieben und 90 das erste Mal verfilmt. Also das ist ja dann rückblickend betrachtet schon spannend, also, mal so historisch im Kontext, genau. Ja.
Aber wo du gerade 85 gesagt hast, ich gehe ein Jahr vorher, 1984 ist ja auch 48 geschrieben worden und kam ja auch aus dieser Zeit raus. Also gibt ja auch Interviews mit Orwell, wo er sagte, eigentlich ist es 48, was er quasi beschrieben hat, so die Ansätze, und musste das natürlich in die Zukunft verlagern. Und daraus wurde dann 1948. 84, so rum. Und da ist ja auch extrem viel drin, was wir heute einfach als in Anführungszeichen normal wahrnehmen. Also hättest du George Orwell gesagt, was Facebook mit irgendwelchen Cookies macht, der hätte mit den
Ja, hättest du George Orwell gesagt, dass man daraus eine Fernsehserie macht, die sich die Leute anschauen, weiß ich auch nicht, ob er das gut geheißen hätte.
Kennt jemand von euch Karel Čapek? Es ist ein tschechischer Schriftsteller, der hat am Beginn der Science Fiction geschrieben. Die Science Fiction entwickelte sich ja praktisch parallel zur russischen Revolution. Also das war gesellschaftspolitische Kritik zu Zeiten der russischen Revolution. Und ich finde, wenn man diese sehr, sehr alten russischen Schriftsteller noch mal liest, das ist zum Teil echt spooky. Also ich habe einige davon mal versucht zu lesen. Ich verstehe die zum Teil gar nicht, weil die so in ihren politischen Termini drin sind und ich deren Background überhaupt nicht habe. Aber Karel Čapek kann man gut lesen. Und der hat Der Krieg mit den Molchen geschrieben. Das war also direkt das, was im Naziregime abgegangen ist, weil die Molche wie eine Art von Untermenschen behandelt werden. Also es gibt 2 Meter große Molche, die als Arbeitssklaven eingesetzt werden. Und Čapek hat auch das Wort Roboter erfunden in einem Bühnenstück, das er mit seinem Bruder geschrieben hat. Also das geht alles sehr weit zurück. Und ich finde, das ist ganz schön vorausschauend gewesen, weil über Roboter hat damals noch kaum jemand echt nachgedacht.
Also man hat ja auch, also selbst wenn man jetzt irgendwie, also in Genres denkt, wenn man sich so Sachen wie Shadowrun anguckt mit den großen Corporations, das ist ja dann auch eine Sache, da erkennt man heutzutage auch irgendwie Facebook wieder und Meta, also oder Meta und wie sie alle heißen. Also da ist viel, also jenseits von Technik finde ich auch sozial viel drin, was in der Zukunft auch so abspielt, was sich so abspielt. Und die Zukunft ist halt in vielen Fällen leider jetzt. In manchen Fällen auch gut.
Ich meine, der gesamte Cyberpunk ist doch eine einzige Technologiefolgenabschätzung gewesen, oder? Und wer hätte in den 90ern schon darüber nachgedacht, dass jetzt auf einmal wirklich die Tech-Konzerne die Herrschaft übernehmen? Also ich habe das nicht erwartet, dass es in den USA jetzt so schnell geht und das ist so spooky.
Ein ganz anderer Aspekt, ich hatte vorhin in deinem Zusammenhang, Sascha, das Bild mit dem Lichtschwert erwähnt, dass wir in der Science Fiction auch immer wieder Dinge finden, dass teilweise auch die Autoren sich ganz viel einfallen lassen, um relativ archaische Dinge dann wieder einzuführen. Also da wird in Star Wars wird mit Schwertern gekämpft, oder zumindest mit sowas Ähnlichem. Wir haben im Wüstenplaneten, wird eine große Geschichte darum aufgebaut, warum es keine Computer mehr gibt und letztlich auch wieder, wir finden Stichwaffen, weil diese Schilde für Geschosse eben undurchlässig sind und so weiter. Also ganz spannende Dinge auch. Warum? Wo kommt der Reiz her, da jetzt sozusagen so was Archaisches in ein Zukunftsszenario einzubauen, Stefan?
Ja, woher kommt der Reiz, das einzubauen? Es ist vielleicht einfacher zu sagen, ich zeige auch die Auseinandersetzung der Menschen mit dem einfachen Stehen, vielleicht auch mit der Technologie, weil die Fremen im Wüstenplaneten sind ja eigentlich sowas wie Einsiedler, die in der Wüste leben, die mit ihren Sandwürmern herumziehen, die aber gleichzeitig versuchen, Terraforming zu betreiben. Während alle anderen mit Hochtechnologie im Weltall herumfliegen, mit genetisch veränderten Navigatoren herumstreunen und irgendwelche Lasguns verwenden, die alles zerstören können, die aber dann trotzdem scheitern an einem Sandsturm und ein paar Fremen mit Messern aus Zähnen von Sandwürmern. Also es ist, ich glaube, das Thema ist halt tatsächlich, sich nicht jetzt von der Technologie beherrschen zu lassen, sondern seinen eigenen Platz zu finden. Und das ist was, was Dune eigentlich auch sehr gut rüberbringt. Warum er das jetzt in Star Wars gemacht hat, ich glaube einfach George Lucas hat das gefallen, dass das Schwert, wenn es durch die Luft fährt, das macht. Aber das ist jetzt nur meine Theorie.
Ja, ich mache direkt weiter damit beim Lichtschwert. Also ich glaube, jeder, wenn du Star Wars, also wenn du Star Wars die Lichtschwerter nimmst, das ist ein vollkommen generischer Film in gewisser Weise. Und es ist relativ langweilig, wenn du irgendwelche, was weiß ich, wie sagt man, Plaster-Duelle oder sowas hat. Das ist, glaube ich, beim zweiten Mal relativ, ja, egal. Aber so ein Lichtschwert, damit kann man punkten. Und darum wird ja auch dieses ganze, also die Jedi sind ja an sich eine ja, religiöse Vereinigung in gewisser Weise. Also da ist ja unglaublich viel auch altes Zeug, was quasi, man hat hier irgendwie dieses technikdominierte Universum, wir fliegen irgendwie mit Sternzerstörern rum und haben Technik noch und nöcher. Aber es gibt diese alte kleine Clique, die Jedi, die haben halt irgendwie noch Schwerter und sind eigentlich die coolsten. Und das ist, glaube ich, einfach ein filmerisches Element, wo du einfach sagst, hier, guck mal, hier ist einer, also hier ist Obi-Wan Kenobi, hier steht Darth Vader. Wenn die jetzt ein Blaster rausholen, ist die Szene halt nach einer Minute vorbei oder nach einer Sekunde vorbei.
Genau.
Wenn sie das Lichtschwert rausholen, kann ich da einfach 5 Minuten Kino draus machen. Und Kino, das Generationen beeinflusst. Und ich glaube, das
Genau,
ist
es
der ganz
ist,
banale Grund. Das ist
ja,
einfach
es
filmerisch.
ist
Also Star Wars ist ja kein
genauso.
Roman, der verfilmt wurde, sondern als Film gedacht wurde. Und was gibt's, also ganz ehrlich, was gibt's Cooleres als ein Lichtschwert? Also mir fällt nichts ein.
TARDIS.
Wir kriegen ja gerade aus dem Chat von Elwood J. Blues den Satz zugeworfen, George Lucas war ein Samurai-Fan. Insofern, ja.
Ja, war ja.
Genau.
Also ich denke auch, das ist einfach der Dramaturgie geschuldet. Wie gesagt, mit einer Feuerwaffe wäre das auf Distanz, ohne dass die beiden sich wirklich sehen, innerhalb von Sekunden zu Ende. Und damit wäre das Ganze wirklich beendet. Und so kann man einfach ein bisschen mehr Drama draus machen mit Schwertduellen. Und die sind ja vom Schwertkampf auch sehr, sehr schlecht gemacht, weil ein richtiger Schwertkampf zielt natürlich darauf ab, den Gegner möglichst schnell umzunieten oder kampfunfähig zu machen, während die ja, heroisierten Figuren einen minutenlangen Kampf hinlegen sollen, sehr oft daneben hauen, sehr oft sehr seltsame Figuren machen, sich um die eigene Achse drehen. Kein Schwertkämpfer, der bei klarem Verstand ist, würde dem Gegner den Rücken zudrehen. Also da müssen wir nicht weiter drüber reden. Ist jetzt Star
Moment,
Trek
Moment,
übrigens genau das Gleiche?
da muss ich direkt einhaken. Der Artikel über, der Wikipedia-Artikel über Lichtschwertkampf ist deutlich länger als der über den Fall der Berliner Mauer. Und es gibt komplette, das meine ich vollkommen ernst, komplette Sportvereine und Weltmeisterschaften im Lichtschwertkampf. Also
Das
von
würde ich niemals
daher,
bezweifeln.
das.
Ja. Aber ich habe Katana gelernt und da drehen wir dem Gegner nicht den Rücken zu. Das ist nur
Ja,
beim
ihr seid ja auch keine
Lichtschwertkampf.
Jedi, also.
Eben.
Ja, ich sag mal, auch allein die Tatsache, wie weit da ausgeholt wird und wie man so also versucht, irgendwie mit groß Ausholen und riesigen Schlägen den Gegner, also
Genau.
das würde der Gegner sehr schnell nutzen normalerweise, aber ja,
Ich finde eigentlich,
da zuckt bei mir auch der Kampfkünstler so ein bisschen daneben.
ich finde eigentlich, das interessanteste Konzept an Star Wars und den Jedi ist mit den Lichtschwertern, ist ja, dass sie in der Lage sind, Blasterschüsse abzuwehren, aus Pistolen, die Licht abfeuern. Das ist echt, also physikalisch gesehen ist das ja Wahnsinn. Also ich meine,
Ja.
du siehst es eigentlich in der Sekunde, wo es da ist, und er wehrt das ab. Also das hat schon was. Ja.
Das ist halt die
Nachdenken
Macht.
drüber, er hatte die Macht.
Das ist die Macht.
Gibt es denn irgendwas aus Science-Fiction-Romanen, die was ihr gerne in der Realität hättet? Oder was ihr auf keinen Fall in der Realität gerne hättet?
Lichtschwerter.
Du hättest gern eins.
Ich wäre sofort dabei. Also tatsächlich, ganz kurz, also nur halbwegs im Spaß. So Lichtschwert ist auch unglaublich praktisch, weil man echt viel mitmachen kann. So also rein physikalisch. Aber so rein filmerisch, selbst wenn man jetzt irgendwie kein Fan von Episode, egal welche es ist, jeder einzelne Lichtschwertkampf ist halt ikonisch. Und deswegen ist das so ein ja, Kindheitsding.
Was ich gerne hätte, wäre Utopie von Star Trek. Ich mag die sehr gerne, dass die Armut abgeschafft ist, dass Krankheiten kuriert werden können, dass wir miteinander Probleme lösen und nicht gegeneinander und dass einer für alle und alle für einen einspringen. Ich finde so diese Sternenflotten-Maxim, die ist schon ziemlich gut. Davon hätte ich gerne mehr im richtigen Leben.
Ja, also wenn ich drüber nachdenke, rein technisch gesehen, was ich gern hätte, auch wenn ich jetzt die Serie selbst oder den Film nicht so gern machte, das Konzept eines Stargates, eines Sternentors, wo ich zwei verschiedene Punkte im All quasi durch ein stabiles Wurmloch miteinander verbinde und an einem Ort so unmittelbar zum anderen reisen kann, das fände ich super cool. Und vielleicht würde man dann einige Bestrebungen, irgendwelche Sachen als Erster zu erreichen, nicht ganz so aggressiv verfolgen.
Also der Chat wünscht sich Beamen, haben gleich mehrere Leute geschrieben, dass.
Ja, das wäre auch toll.
Ja.
Aber
Wobei,
Hubert
ja.
Zint hat vorgerechnet, dass es energetisch Wahnsinn wäre. Also das
Ja,
können wir nie produzieren. Da müssten wir
wollte
schon
ich.
direkt die Sonne anzapfen.
Genau, Bettina, da wollte ich tatsächlich gerade einhaken, weil wir haben ja zwei Physiker da, Sascha und Tolm. Das wenig, was ich darüber weiß, man kann Einzelne Teilchen, Photonen kann man, glaube ich, mittlerweile teleportieren, aber einen ganzen Mensch da auseinanderzunehmen und zusammensetzen, das wird nicht funktionieren, oder?
Das ist so ein Pet-Peeve von mir. Also das ist was, wo ich mich wirklich gerne drüber aufregen und wunderbar lange drüber aufregen kann. Dass dieser Begriff der Quantenteleportation, der tatsächlich, also das ist ein Phänomen, wo eine Eigenschaft also jetzt nicht ein Teilchen, sondern wirklich eine Eigenschaft eines Teilchens von einem Teilchen auf ein anderes übertragen wird.
Also, das ist so ähnlich wie ein Fax quasi, wo ja nicht das Objekt selbst
Genau.
verschickt wird, sondern es wird eine Kopie davon angefertigt, quasi am anderen
Im
Ende.
Prinzip, ja, es wird eigentlich nur eine Information übertragen, also zum Beispiel von einem Kristall in einen anderen oder von einem Atom auf ein anderes oder so. Und dass diese Übertragung einer Information überhaupt als Teleportation bezeichnet wird, liegt ausschließlich daran, dass die Leute, die das erste Paper darüber geschrieben haben, Star Trek-Fans waren und
Ah
gedacht haben, lasst uns das Teleportation nennen. Das hat aber mit
ja.
Beamen physikalisch überhaupt nichts, also ich meine, Stefan, korrigiere mich, ja, für meine Begriffe wirklich überhaupt nichts zu tun. Ja, leider führt das halt dazu, dass jedes Mal, wenn jemand einen Artikel über Quantenteleportation veröffentlicht und das in den dass dann die Pressestelle der Universität in die Hand kriegt und versucht, was Interessantes draus zu machen, taucht immer Captain Kirk auf, wo ich mir immer denke, nein.
Das hast du ja häufig, wenn du irgendwas Kompliziertes erklärst. Also ich komme aus der Kernphysik und wir haben ja dieses Gottesteilchen jahrelang gehabt oder teilweise immer noch. Und also das Higgs-Boson, was, ja, wir haben das irgendwie 40 Jahre lang gesucht. Und es gab irgendeine Konversation zwischen Physikern, ich glaube, Ledermann war es damals, der hat das dann The Goddamn Particle genannt, weil man es halt ewig nicht gefunden hat. Also es war wirklich so
Der
dieses
wollte
verdammte
das als
Teilchen.
Buchtitel nehmen. Der wollte sein
Genau.
Buch The Goddamn Particle nennen und dann hat der
Genau.
Verlag gesagt, das kannst du nicht machen. Und dann haben die
Wir
das The God
zensieren das
Particle
sozusagen.
draus gemacht.
Und dann, genau, und dann daraus wurde das God Particle, was dieses Ding hat nichts, aber auch ein gar nichts mit. Es ist sogar tatsächlich also für die Welt schon ganz interessant, aber so ist es noch nicht mal irgendwie religiös angehaucht. Und da machen Pressestellen oder in dem Fall Verlage relativ komischen Kram. Aber tatsächlich, was ich, noch mal auf die Frage zu kommen, was man gerne hätte. Also Beam ist natürlich total cool, aber Beam, ich bin nicht so hart im Star Trek Game drin, aber es ist ja immer zwischen zwei Locations, die definiert sind, richtig? Was ich viel interessanter fände, wäre sowas wie Überlichtgeschwindigkeit, wo man einfach unglaublich schnell von A nach B kommt und sich das Universum mal angucken kann. Also wo man einfach mal sagt, auch hier, wie sieht es denn in, weiß nicht, Andromeda aus oder irgendeine andere Galaxie, was weiß ich. Und da mal hinzufliegen, das fände ich ganz interessant.
Dann müsstest du erstmal einen Ort finden, wo du überleben kannst.
Ja, das ist das Problem. Das Universum ist eigentlich ein ziemlich mieser Ort. Also, dass wir hier
Oh
wohnen können, ist eigentlich ein ziemlich harter Zufall.
ja. Eine andere Frage, ihr habt jetzt gesagt, was ihr euch wünschen würdet. Was ist denn aus der, ich habe keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht den jahrhundertenweiten Überblick. Also man sagt ja so, ne, Jules Verne, Mondfahrt, man sagt auch mit ein bisschen Fantasie aus Star Trek, diese Kommunikationsgeräte könnte man sagen, ja, da ist das Smartphone draus geworden. Was hat sich denn verwirklicht von der Science Fiction der letzten, keine Ahnung, 100, 200 Jahre? Was ist denn wahr geworden?
Schiebetüren.
Sehr schön, die brauchen wir. Gut so.
Nee, aber tatsächlich, Schiebetüren waren ein Ding aus Star Trek damals. Und die wurden damals noch handbetrieben. Und es gab da irgendwie ein Geräusch, das dazu gemacht wurde. Also das war wirklich damals Science Fiction. Darauf willst du jetzt nicht hinaus, aber ich glaube generell, also diese ganze Kommunikation, dass wir über so Strecken so kommunizieren, dass wir hier irgendwie einen Live-Chat machen und ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Das ist vor 30, vor 30, 40 Jahren wärst du dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Das ist, also da ist schon viel passiert.
Also um bei Star Trek zu bleiben, ich glaube, da ist ganz viel drin. Diese ganzen Kommunikationsgeräte fand ich damals total spannend. Dieser Kommunikator, den man anstecken hat und nur einmal drauf tippt, diese kleinen aufklappbaren Kommunikatoren. Hey, wir haben heute jeder ein Smartphone in der Tasche, was viel mehr Leistung hat als alles, was bei Star Trek vorgestellt wurde. Sie haben Bildschirme, sie haben flache Tablets vorgestellt, sie haben statt Büchern auch so kleine E-Books schon gehabt, The Next Generation. Dann haben sie jetzt bei PK denkbare, durch Gedanken formbare Materie. Ich bin sehr gespannt, wann wir das hinbekommen. Also in Star Trek ist mit jeder Serie wieder der technische Fortschritt etwas vorausgedacht worden und da hat sich sehr viel von bewährt.
Kann man denn seriös eine Aussage darüber machen, ob und inwieweit dieser Fortschritt, den du gerade benannt hast, tatsächlich von diesen Filmen inspiriert worden ist? Also ich kenne Leute, die sagen, ich studiere Biochemie, weil ich Spider-Man immer klasse fand. Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich Akte X gut fand. Gab es tatsächlich Leute, die das gesehen haben und gesagt haben, ich möchte, dass es so etwas gibt und ich arbeite da jetzt daran? Ist sowas mal passiert?
Also ich kenne Leute von den Raumfahrtbehörden, gerade von der ESA, weil mein Mann für ESA arbeitet. Und da sind eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, dass sie über Science Fiction dazu gekommen sind oder dass sie sich schon immer dafür interessiert haben und so dazu gekommen sind. Also das ist fast so wichtig wie die Mondlandung als Initialzündung.
Also in der Physik gibt es auch ganz viele, die sagen, hey, ich fand Science Fiction cool, deswegen versuche ich zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass jemand gesehen hat, oh, es gibt einen Kommunikator in Star Trek, ich möchte jetzt genau verstehen, wie ich den als iPhone nachbaue. Also ich glaube, so direkt kausal auf ein Produkt hin, glaube ich nicht. Aber ich glaube, so im Allgemeinen auf jeden Fall.
Da muss ich noch mal einhaken, Entschuldigung. Roddenberry hatte damals, als er Star Trek kreierte, tatsächlich Wissenschaftler dazu gebeten und hatte sich mit wirklich hochkarätigen Wissenschaftlern, die sehr weit vorausgeschaut haben, ich glaube auch mit Asimov und mit anderen Leuten, hat er wirklich gefragt, wie glaubt ihr denn, was jetzt für die nähere Zukunft, so die nächsten Jahrzehnte, die nächsten 50 Jahre wichtig sein wird, was sich da tun wird und was können wir hier als futuristisch mit reinbringen? Und ich finde, viele Technologien in Star Trek sind ja sehr angewandt. Also diese ganze Kommunikation, dann in der Medizin, diese Hyposprays und so, das können wir heute ja auch schon fast machen. Medikamente über die Haut aufnehmen und sowas. Also das ist, glaube ich, recht angewendet zu einem ganz erheblichen Teil.
Dazu vielleicht noch eine Anschlussfrage, wenn ich darf, vor allem, was wäre denn weitergedacht? Also ihr als Autoren, also wenn ich jetzt oder wenn ich jetzt was ich nicht tun werde, den Ehrgeiz entwickeln würde, Science Fiction zu schreiben. Und was über, sagen wir mal, John Sinclair im Weltraum oder so, Geister auf der Raumstation hinausgehen würde. Also ich möchte tatsächlich was Anspruchsvolles wie der Wüstenplanet entwerfen, mit einem kompletten Gesellschaftssystem, mit einer neuen Technologie. Was müsste ich da auf dem Schirm haben? Was müsste ein aktueller Science Fiction Autor, der 50, 100 Jahre in die Zukunft projiziert, wie müsste der ausgehend von realen Entwicklungen, die wir heute haben, sich die Welt in 100 Jahren vorstellen?
Also wir haben hier nur einen Autoren.
Oh, verdammt.
Nein, nein, nein. Nur wenn man andere Bücher schreibt, heißt das nicht, dass man kein Autor ist. Also, aber es ist eine
Gibt ja einen
interessante
Unterschied
Frage.
zwischen Autor und Schriftsteller, ja, genau.
Ja, das ist, ja. Von heute in 100 Jahren. Es ist jetzt die Frage, und wir möchten einen anderen Planeten und wir möchten ein anderes System und wir möchten aber von dem ausgehen, was wir heute haben. Ja, es ist, wenn ich jetzt von dem Konzept ausgehen würde, würde ich mir überlegen, okay, wir haben einen Planeten, der wird von irgendwem besiedelt. Die Frage ist, was haben die für einen Background? Was haben die für eine Motivation? Was haben die für eine Lebenseinstellung? Wie stehen die in Bezug auf die Umwelt? Es ist ein Gesamtkonzept, das man da entwerfen muss. Das hat auch Frank Herbert damals gemacht, weil er ist dahergegangen mit seinem religiösen Grundlagenlegen, um die Gesellschaft zu beeinflussen. Er hat biologische Konzepte für Terraforming mit eingebaut. Und man muss sich halt überlegen, vom heutigen Stand, was können wir, ja? Wo können wir mit Nanotechnologie schon arbeiten, was man in den 60er Jahren sich noch nicht überlegt hat? Wie würden wir überhaupt eine andere Welt erreichen? In welcher Zeitraum würde das passieren? Wenn die ankommen, gibt es die Erde da vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht gibt es da auch gar keinen Background mehr. Vielleicht sind sie dann frei von der Beeinflussung. Sie starten mit einem neuen Konzept. Ich glaube, die schwierige Arbeit ist jetzt gar nicht mehr die Technologie zu machen, sondern eigentlich zu fragen, wo setze ich eigentlich an und auf welcher Ebene vom Gesellschaftlichen und von der Motivation setze ich an. Und da hat man eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben sehr viele unterschiedliche Gesellschaften auf der Erde, die sehr unterschiedlich an Dinge herangehen, sowohl mit religiösem Hintergrund als auch mit Technologie. Und Also ich sehe die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt zu sagen, wo sind wir in 100 Jahren? Man könnte sich vorstellen, dass da eine Hindi-Kultur hinfliegt und komplett in Einklang mit Umwelt und einheimischen Lebensformen auf einem Exoplaneten eine neue Gesellschaft erschaffen will. Oder ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir irgendwo bei Warhammer 40k landen, wo eine ultrarechte Gesellschaftskultur aus, sagen wir mal, Übersee, wo einfällt und sagt, wir möchten alles ausbeuten, unterjochen, um quasi unserem Herrscher auf der Erde, einem unsterblichen, rothaarigen, orangehaarigen Typen, Rohstoffe zurückzubringen. Also, es gibt alle Möglichkeiten, glaube ich.
Das Spannende für mich ist gerade, dass du, und das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich bei euch von anderen Autoren, von denen ich jetzt ja durch euer Netzwerk mit ein paar reden konnte, hatte, ihr geht bei der Science Fiction gar nicht so sehr von der Theorie, von der Technologie aus, und sondern eigentlich sind die gesellschaftlichen Fragen eigentlich immer das, was das Ding treibt, oder?
Ja,
Oder
also
bei vielen zumindest.
falls ich etwas schreiben würde, wäre das nämlich genau der Dreh- und Angelpunkt. Und darum gefällt mir auch Roddenberrys Idee und seine Philosophie so gut. Also ich würde tatsächlich in 100 Jahren von einer Gesellschaft, ich würde mir eine Gesellschaft erhoffen, wenn ich das denken dürfte, die Technologie beherrscht, die nach gigantischen Krisen, die sie gerade ebenso überlebt hat, mit vielen Verlusten und schweren Rückschlägen und schweren Opfern, dass die wieder so ein bisschen auf sich selbst, in sich selbst ruhen, dass die wieder eine Ehrfurcht vor ihrer Umgebung entwickeln, die Ehrfurcht vor der Natur, aber auch die Ehrfurcht vor der Technologie und dass die nicht Technologie über alles andere stellen, sondern Technologie so nutzen, wie es nötig ist und wie es sinnvoll erscheint. Also wieder so ein bisschen geerdete Leute. Ja, tatsächlich.
Ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass Science Fiction einfach eine andere Spielwiese ist, um Gesellschaftskritik, Gesellschaftskonzepte auszuprobieren und halt konsequent weiterzudenken, auch im Hinblick mit der Umgebung, die technologisch natürlich sein kann. Aber das ist halt für mich auch eins von den interessanteren Punkten, weil ich komme selbst auch aus der Technik. Also wenn jetzt irgendwo, wo es darum geht, ich muss mir was technisch überlegen, denke ich 5 Minuten drüber nach und es ist kein Problem. Da habe ich eine Lösung. Aber ich möchte eigentlich den Fokus nicht auf das legen, sondern auf die Geschichte, die erzählt wird, beziehungsweise das, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte.
Das Schöne ist, du kannst ja die Technik ja auch ausdenken. Also das ist ja das Schöne an Science Fiction, dass ich einfach sage, dann ist es jetzt halt so. Da gibt es jetzt halt irgendwie Midi-Chlorianer, um das böse Wort einmal auszusprechen. Und da gibt es jetzt halt die Macht. Und die löst das dann im Zweifel für mich. Ich fand eine Sache, die du gerade die Stefan gerade erzählt hat, so im En passant, dieses ganze Warhammer 40k-Universum, das ja eigentlich die Technik komplett zurückschraubt. Also die waren ja technisch unglaublich weit in der Geschichte. Und dann hat die KI irgendwie komische Dinge gemacht und es gab irgendwie die verschiedensten Kriege. Und dann wurde Technik quasi komplett verboten. Und wenn man sich einfach mal anguckt, da habe ich tatsächlich es gab mal eine Warhammer oder gibt es immer noch eine Warhammer 40k-Konferenz, wo akademische Vorträge gehalten werden. Ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt, wie die Technik von Warhammer 40k, wie weit die eigentlich sein müsste. Wenn man jetzt einfach mal so ganz normale Technologieentwicklungszyklen sich aus der Vergangenheit anschaut. Und die sind halt wirklich, wenn wir wollen, sind wir in 200 Jahren da, was die können. Aber dadurch, dass quasi in dieser Welt, und das ist das, was Stefan vorhin erzählt hat, dieses Soziale quasi erstmal da sein muss und gar nicht so sehr die Technik, dadurch wird es halt eine spannende Welt und nicht durch die in dem Fall mangelnde Technik.
Ja gut, also ich meine, das beste Beispiel dafür, dass Technologie manchmal relativ banal zustande kommen kann in der Science Fiction, ist in Star Trek dieses Beamen, womit sich halt Roddenberry schlicht und einfach erspart hat, zu beantworten, wie denn das funktioniert, dass man mit irgendeinem Tochterraumschiff oder gar mit dem großen Raumschiff auf irgendeinem Planeten landet und da wieder startet. Also wenn man sich einmal die Geschichte der Mondlandung anguckt, dann weiß man, wie ungeheuer aufwendig das ist, irgendwo, wo man gelandet ist, wieder wegzukommen. Und wenn man da halt einfach hin und her beamen kann, dann hat man sich ganz, ganz viel gespart. Und das, ja, dann im Zweifelsfall, das war jetzt nicht das Beamen, aber wenn man auf die Frage, wie funktioniert das, dann eben antworten kann, es funktioniert gut, dann ja,
Aber Mondlandung, darf ich da kurz einhalten, ist tatsächlich eines von den Themen, wo ich sage, das ist ein bisschen, geht in die klassische Science-Fiction, weil zum Beispiel Jules Verne hatte tatsächlich auch einen Roman geschrieben, Von der Erde zum Mond. Das Konzept, das er verfolgt hat, war jetzt nicht ganz realistisch, zu sagen, ich baue eine Riesenkanone und schieße ein Projektil hin, aber er hat tatsächlich in dem sich auch überlegt, okay, ja, Luft und Atmen und wie funktioniert das? Und er hat sich eigentlich für diesen Roman ein Austauschkonzept für, wie kann ich Kohlendioxid wieder umwandeln in atembare Luft? Also wenn die Luft zu viel Kohlendioxid hat, wie kann ich das filtern? Und das ist zum Beispiel eins von den Konzepten, die auch danach in der Raumfahrt eingesetzt wurden. Also vielleicht nicht exakt so, wie er sich vorgestellt hat, aber halt in systematisch gesehen schon. Und da war man eigentlich auch, das war. Boah, es muss 1894 oder irgend sowas gewesen sein. Ich habe jetzt keine Ahnung genau, wann der Roman rausgekommen ist. Aber da hat auch schon wer weitergedacht. Also das finde ich zum Beispiel auch spannend, dass eben auf Basis der Technologie der eigenen Zeit versucht wird, eine Erklärung zu finden, wie kann ich das erreichen, was ich möchte. Okay, ich möchte das, was zum Mond fliegt, also muss ich es abschießen. Okay, dann mache ich halt ein urtiefes Rohr und gibt sehr viel Schießpulver rein und dann wird das schon rechentechnisch funktionieren. Nicht ganz, aber das Konzept war schon da.
Ja gut, es ist immer so fürchterlich unrealistisch, etwas durch eine Kanone oder gar einen Aufzug ins All zu befördern. Das ist alles angedacht worden und relativ realistisch angedacht worden. Also gerade bei Jules Verne fällt mir auch das U-Boot mit dem seltsamen Antrieb ein und das ausgerechnet das U-Boot sozusagen der Anwendungsfall für einen, sagen wir einfach, Nuklearantrieb werden würde. Also da war Jules Verne schon ziemlich visionär, würde ich sagen.
Moment, wo ist das U-Boot in Jules Verne mit Kernkraftanlagen? Was?
Es hat diese merkwürdige, es ist jetzt lange her, dass ich das gelesen habe, aber es hat
Moment,
diesen merkwürdigen.
ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, insofern, also das wäre mir jetzt aber aufgefallen. Nein, also die Nautilus soll mit Seekohle betrieben worden sein. Und da hüllt er sich dann aber weiter in Schweigen. Also man hat zwar einen Blick in den Maschinenraum, den hat dem Ingenieur auch so aufgezeichnet,
Kam auch
aber
eine
der
Stelle
Antrieb
vor, wo sie es
selbst.
abbauen, glaube ich, ja, dass sie irgendwo mit Anzügen irgendwo herkohlen, was ab,
Dann habe ich das
aber
verwechselt.
ja, es wurde, glaube ich, in den Verfilmungen nachher ein bisschen so dargestellt, als wüsste man nicht, womit das angetrieben wird. Das haben sie vielleicht gezielt ein bisschen in die Richtung getrieben, um das ein bisschen
Also,
noch voranzutreiben.
er hat es auch nicht sehr weit ausgeführt. Er hat sich darum herumgemogelt. Verne hat ansonsten ganz viele Versatzstücke von Weltausstellungen genommen. Und da kommt auch die Rakete als Mondrakete her, also sein Geschoss. Und er selber wollte, soweit ich weiß, eine Rakete machen, weil er das für realistischer hielt. Aber sein Verleger Hetzel wollte nun unbedingt dieses Geschoss haben. Und ich halte das auch für einen ziemlich schwachen Punkt dabei. Ja.
Wobei es gab es nicht, jetzt kommt hier gefährliches Halbwissen, aber gab es nicht mal diese eine Firma, die Satelliten irgendwie mit so einem Riesen, mit so einer Riesenschleuder irgendwie, so einer Zentrifuge irgendwie hochschießen wollte?
Weiß ich nichts
Also
von.
man wird quasi, also Zentrifuge, so ein Arm und dann wird irgendwann losgelassen, was am Ende wie eine Kanone ist. Und dann werden die quasi hochgeschleudert. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ich müsste auch, also vielleicht ist da auch nichts draus geworden, weil es dann doch nicht funktioniert hat. Aber ich meine, die waren halbwegs weit.
Okay, nein, müsste ich
Also,
nicht.
da, gut,
Von gehört.
ein Satellit ist jetzt nicht zum Mond, gebe ich zu, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Das.
Man hat ja gerade gesagt, dass Science-Fiction-Autoren in der glücklichen Lage sind, dass sie sich für Dinge, die man jetzt nicht so unmittelbar lösen kann, wie die Frage, wie kommt man jetzt zu diesem Planeten runter, erfindet man halt einfach irgendeine Abkürzung dafür. Ich finde es auch immer sehr relativ amüsant, dass Science-Fiction-Autoren sich vor allem ja auch um so ganz triviale Sachen wie Kosten nie Gedanken machen müssen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht war es auch nur ein Witz, aber ich glaube, es hat irgendjemand mal ausgerechnet, was der Todesstern in Star Wars kosten würde. Und man kam auf irgendwie 850 Billiarden. Oh, ich kannte diese Zahl gar nicht. Das war so unvorstellbar hoch. Oder es hat mal jemand ausgerechnet, was in Man lebt nur zweimal, dieser ausgebaute Vulkan da von Blofeld mit der Raketen, was das alles kosten würde. Und da kann man auch Multimilliardär wie Drax oder Stromberg oder sonst was sein. Das ist alles ja vollkommen unbezahlbar. Und darauf müssen die Autoren ja zum Glück auch keine Rücksicht nehmen.
Ja gut, also wenn du Bettina, du meintest vorhin, der Energieaufwand fürs Beamen, wenn du dir im Vergleich dazu den Energieaufwand nimmst, den du bräuchtest, um die Raumzeit zu deformieren, damit du mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kannst, dann bist du noch, glaube ich, noch in ganz anderen Größenordnungen.
Also ich mache mir das einfach, ich rechne das einfach nicht nach. Ich höre mir das manchmal so an, wenn andere Leute das berechnen, und sonst lasse ich das einfach.
Ja, aber was Bernd gerade gesagt hat, von wegen, was braucht man eigentlich, um den Todesstern zu bauen? Es gibt diese, ich weiß nicht, ob ihr den Film Clerks kennt. Da gibt es diese schöne, es ist eigentlich, also Clerks, also Leute, die im Laden arbeiten, Verkäufer. Und der ganze Film handelt von zwei Verkäufern, die sich eigentlich die ganze Zeit unterhalten, meistens so popkulturell. Und es gab diese schöne Szene, wo sie sich darüber unterhalten, wie der Todesstern eigentlich gebaut wird. Und zum Schluss kommen, es müssen auf jeden Fall Subunternehmer dabei gewesen sein. Das fand ich, der Film ist wirklich großartig.
Es ist ein Kevin Smith-Film. Also.
Ja, genau, mehr muss man nicht sagen. Es ist ein Jay und Silent Bob kommen daher. Also es ist ein absoluter Klassiker.
Also ich bin sicher, wir könnten das heute viel günstiger machen. Mit den ganzen Subunternehmern. Und ja, also ich bin fest davon überzeugt.
Subunternehmer gewesen sein. Pyramiden sind ja auch von normalen Leuten gebaut worden. Ja. Da gab es halt keine Gewerkschaften, mein Gott.
Ja.
Ja, wenn man irgendwie König ist oder Pharao oder sowas und man kann die Leute halt schaffen lassen, das macht vieles einfacher. Drückt die Kosten.
Darf ich mal ganz hart eine Themenwechselfrage stellen? Kennt irgendjemand von euch diese Serie, die ich gern als Kind schaute, Zurück in die Vergangenheit, hieß die in Deutschland? Quantum Leap in der englischen Originalform?
Ach, die Mim Archer.
Oh Gott, die Reaktion lässt Schlechtes erahnen.
Bakula heißt der Schauspieler. Das ist der gleiche, der bei Star Trek Enterprise den Kapitän gespielt hat. Mhm. Ich habe nur zwei, drei Folgen davon gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
Okay, das fand ich recht spannend, weil sie ist ja als Science Fiction eingerahmt, möchte ich sagen. Aber das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Science-Fiction-Anteile dieses Plots sich hart in Grenzen halten, weil es ja einfach nur der Aufhänger ist, um immer wieder diese Hauptfigur in verschiedene sozusagen Zeiten und Personen springen zu lassen. Ne? Das Ganze wird ja als so eine Art psychische Zeitreise dargestellt. Und dann ist er plötzlich in der im Körper einer Person irgendwo in der Geschichte. Und diese Person ist dann plötzlich eben in der Zukunft sozusagen in seiner Welt. Und dann, ja, ist das also die Rahmenhandlung. Von daher vermute ich mal, hat sich hier sonst niemand groß mit beschäftigt, mit diesem Werk, oder? Okay. Ja.
Aber allein trotzdem sind wir dann beim Thema Zeitreise, nicht wahr? Das hatten wir vorher schon irgendwann mal angesprochen.
Und man hatte natürlich das schöne Wort in der Originalfassung eben, wir hatten letztes Mal eine Sendung über alles Mögliche mit Quanten, ne? Und da ist das natürlich im Titel auch relevant, das Wort. Aber also diese Grundidee, ja, scheint sehr an den Haaren herbeigezogen, auch gerade so, wie sie hier präsentiert wird, oder? Ich wollte es nochmal einwerfen, da, ja.
Ja, also ich bin auch kein großer Fan von Zeitreisegeschichten, weil das oft ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Okay. Ich habe lieber eine ordentliche Handlung und ein gutes Konzept.
Ja.
Na, ich habe tatsächlich...
Irgendwelche... Stefan?
Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht reinreden.
Ja, so mach du.
Okay, ich wollte nur sagen, ich habe tatsächlich letztens einen Roman fertig geschrieben, der liegt noch beim Verlag. Ich habe doch keine Rückmeldung, habe ein bisschen Angst deswegen, wo ich im Konzept auf einer halben Seite dargelegt habe, warum da keine Zeitreisen vorkommen werden und warum Zeitreisen Blödsinn sind. Und dann bin ich hergenommen, habe den Absatz exakt so, wie ich dem Verleger damals in der Mail geschrieben habe, genommen und habe dem einen Charakter in den Mund gelegt, um dann zu erklären, nein, ich mache keine Zeitreise. Aber. Und es ist ja nur eine andere Quantenrealität. Ne? Und das wird noch viel schlimmer. Also ja, Zeitreisen im klassischen Sinne sind ein bisschen problematisch.
Problematisch, aber spannend. Also ich
wenigstens einer hier, der Zeitreisen gut findet.
Ja, ich finde es eigentlich so als Konzept durchaus interessant, was man damit alles machen kann. Was man, also die ganzen Paradoxien, die man auslösen kann, man kann da ja schon was mitmachen. Ob immer was Sinnvolles mitgemacht wird, sei dahingestellt, aber man kann halt so wunderbar skurrile Sachen wie, also ich, Back to the Future ist halt einfach ein absoluter Klassiker,
ja,
der
das mit diesem
Konzept spielt und der Film ist nicht gut wegen der Zeitreisen, der Film ist halt gut wegen der Charaktere, die Zeitreisen machen.
Ja.
Und also man könnte wahrscheinlich auch einen Film wie Back to the Future irgendwie komplett ohne Zeitreisen schreiben. Aber so ganz viele Begegnungen in den Filmen, die passieren halt ohne die Zeitreisen nicht. Und da ist ja auch, also wo wir es vorhin hatten, von wegen Technikentwicklung, da ist ja auch ganz viel Zukunftsvorhersage drin. Also der Film ist ja 1985 gemacht worden und geht ja quasi 30 Jahre in die Zukunft und 30 Jahre in die Vergangenheit. Also 2015 und 1955. Und das ist ganz schön. Ich glaube im zweiten, da haben sie quasi dieses Konzept der Videotelefonie, wo der Boss von, was im zweiten? Ich muss
Ja,
nachgucken.
war
Das ist im
im
zweiten.
zweiten.
Wo der Boss quasi,
Needles.
yeah,
You're
genau, wo der Boss,
fired.
genau, wo der Boss dann irgendwie ihn feuert und
Er kriegt trotzdem noch einen
das,
Fax dann.
genau, und das ist das Schöne. Da, also, sie hatten das Konzept der Videotelefonie, aber das offizielle Dokument kommt per Fax. Und das finde ich immer ganz schön, so rein technisch. Es gibt dann doch Limitationen, was man sich wirklich vorstellen kann. Also man darf ganz crazy werden mit Zeitmaschinen und irgendwelchen Fluxkompensatoren, aber das Fax ist dann immer noch dabei.
Also,
Aber das
das
Hoverboard
Hoverboard auch. Ja.
mein Schweizer Messer hat auch einen Fluxkompensator. Also.
Sehr gut. Nein. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich finde das Konzept von Zeitreisen jetzt nicht per se schlecht, sonst würde ich auch nicht in einer TARDIS sitzen. Aber der Punkt an der Sache ist tatsächlich, ich selber würde jetzt nicht wirklich klassische Zeitreisegeschichten schreiben, weil einfach so viele Probleme damit zusammenhängen. Und wenn ich Science Fiction schreibe, also wenn ich jetzt Science Fiction schreibe, möchte ich versuchen, das irgendwie versuchen zu erklären. Und das ist ein Punkt, wo ich dann hängen bleibe, weil das kann ich nicht erklären. Man kann es als Stilmittel verwenden und man kann damit ganz andere Geschichten erzählen, indem man Leute auf in andere Zeiten bringt und dort mit der Umgebung interagieren lässt und Probleme lösen und in ferne Zukunft reisen lässt und schauen, wie da sich die Gesellschaft weiterentwickelt haben. Das ist als Konzept cool, das hat er auch schon Wells damals gemacht mit seiner Zeitmaschine, aber der hat auch die Leute auf einen Stuhl setzen lassen und der hat Funken gesprüht und dann ist er durch die Zeit gereist und hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, wie hat das jetzt funktioniert, sondern es war einfach so, ja. Und wenn man das so macht, kann man natürlich auch eine Geschichte miterzählen.
Gibt es denn außer Zeitreisen Klischees, die ihr nicht leiden könnt bei Science Fiction?
Oh.
Hast du eine Liste?
Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, aber also angefangen davon, dass sich Raumschiffe im All immer natürlich so begegnen, dass Waffen abgefeuert, alle eine Piu-Piu machen im luftleeren Raum und so. Es gibt so viele Klischees, die gerade in früher Science Fiction da sind, wo ich mir nachher immer wieder denke, so, ah, okay, es gehört dazu, aber schwierig. Ich weiß nicht. Erzählt sie mal von ein paar von euren Klischees, weil sonst höre ich nicht auf zu sprechen.
Steroidengürtel.
Also Steroidengürtel.
Ja, gut. Fitnessstudio kommt erst nach der Sendung.
Ah, okay.
Asteroidengürtel.
Ah, okay.
Warum
Also
ist das ein
man,
Klischee, ein
naja,
Asteroidengürtel?
in allen Filmen, die ich kenne, weicht man also
Oh.
halsbrecherisch diesen
Ah, okay.
Asteroiden aus.
Ah,
In
okay, ja.
Wahrheit würde man, glaube ich, nicht mal zwei
Ja.
Asteroiden überhaupt nur sehen, weil die irgendwie Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, auch in einem sogenannten Asteroidengürtel.
Okay.
Aber fairerweise, also in beiden Fällen, ich stimme physikalisch vollkommen zu, aber können wir uns vorstellen, also ich habe es mal tatsächlich gemacht, es gibt also in so ziemlich allen Star Wars-Filmen, aber es gibt in einem, ich meine, es war Episode 3, eine relativ ausgedehnte Raumschiffschlacht ganz am Anfang. Und ich habe mir die einfach mal ohne Ton angeguckt und es ist vollkommen grausames Fernsehen. Es ist wirklich, also dieser ganze Ton im Weltraum macht halt filmerisch unglaublich viel. Auch wenn ich physikalisch vollkommen zustimme. Aber da sehe ich einen filmerischen Mehrwert, dass man den da mit reinnimmt. Und Asteroidengürtel, ganz ehrlich, können wir uns den Kessel Run ohne Asteroiden vorstellen? Also da müssen wir ja auch schon, da sehe ich auch den filmerischen Mehrwert.
Sehr
Also,
gut, und ich meine,
aber
spätestens bei
ich
allem, was
physikalisch
irgendwie
voll
draußen
dabei.
passiert, im Raumschiff drin hast du ja wieder Schall. Und wenn irgendwie entsprechend Strahlung von der Hülle eines Raumschiffs absorbiert wird, könnte das auch eine Erschütterung aus. Also es ist zumindest mal nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, dass man da was hören würde, wenn da draußen was passiert, was einen dann erreicht.
Ja, aber nicht als Zuschauer außerhalb des Raumschiffs. wo wir als aber, Kinogänger ja wären.
Der Zuschauer außerhalb des Raumschiffs würde ja ohnehin nicht alt werden, also.
Aber die Kamera außerhalb des Raumschiffs.
Was mich total nervt, ist das Riesenklischee, dass es immer um alles oder nichts geht und dass entweder alle gerettet werden oder das ganze Universum untergeht. Und ich habe manchmal überhaupt keinen Bock mehr, solche Filme nochmal zu gucken, weil die Bücher, die sind irgendwie immer ganz anders. Da geht es oft so in die Niederungen des Lebens, wie Helden sich da irgendwie so durchackern müssen durch ihr Leben, was gerade irgendwie in die Binsen gegangen ist oder ihr Leben, was sowieso immer beschwerlich ist. Und das finde ich eigentlich viel, viel interessanter, wenn ich so mit Otto Normalverbrauch in 50 Jahren oder in 10 Jahren oder so unterwegs bin und so überlege, wo kriegt er jetzt eigentlich seinen Becher Wasser morgens her oder wie schafft er das jetzt heute Nacht auch zu überleben, ohne dass sein Nachbar ihn meuchelt. Das ist gerade in diesen dystopischen Climate-Fiction-Szenarien schon ein großes Ding. Und das gefällt mir sehr viel besser. Also ich lese eigentlich gerade Anti-Klischee-Science-Fiction sehr gerne. Und da sind auch einige sehr neue Sachen bei. Ich habe jetzt gerade Ai Kimira gelesen und ich bin ziemlich begeistert von ihr, weil sie eine neue Gesellschaftsform vorstellt, die aber so ganz sublim unten drunter immer durchfließt. Und sie hat auch eine neue Sprache und ein neues Miteinander für ihre Charaktere. Und die haben nicht unbedingt das Raumschiff, also die leben so auf den Dächern von Berlin in so einer Öko-Bio-Komfortzone. Und die haben elektrisch betriebene Flugroller. Und das finde ich viel, viel richtiger und für mich auch wesentlich interessanter, als jetzt einen ganzen Todesstern im Orbit zu haben. Weil ich fahre Fahrrad in der Stadt und wenn ich jetzt einen fliegenden Flugroller oder E-Roller hätte, das fände ich klasse. Dann hätte ich vielleicht noch einen weiteren Radius. Also das gefällt mir sehr viel besser, Anti-Klischee-SF.
Ich habe eine Frage, weil du gerade sagst, sie haben da eine andere Gesellschaftsform. Kannst du die nur so ganz grob skizzieren?
Das traue ich mich nicht.
So, sorry. Okay.
Aiki zeichnet sich dadurch aus, dass they eine nicht-binäre, dass they sich nicht als binär sieht. Das finde ich schon mal für mich neu, das einfach immer so mitzudenken. Also ich bin ja jetzt schon eine alte Frau und für mich ist das immer noch relativ überraschend. Das wird aber in dieser Gesellschaft nicht mehr in Frage gestellt. Da sind ganz unterschiedliche Sachen nebeneinander her. Und sie stellt auch jetzt nicht diese alten Mutter, Vater, Kind im Reihenhaus-Familien vor, die ja zum Teil in der Science-Fiction einfach nur die Zukunft extrapoliert sind. Also ich denke an die Jetsons, das ist echt ein Klischee.
Oh ja.
Oder auch in ganz vielen anderen, ja. Und das ist bei ihr eben überhaupt nicht mehr die Rede. Das sind Großstädter, die haben völlig andere Geschichten, ganz andere Lebensläufe. Und die sind auch gar nicht so wichtig, sondern die leben halt so ein paar Leute so unterschiedlichen Alters. Und dann sind ein paar Teenager dabei. Und von dem einen ist die Mutter und die arbeitet im Nachtclub und die kommt dann morgens und dann tanzen die zusammen. Das ist so völlig anders als alles, was sonst so an Klischees und an heile Welt auch in der Zukunft so abgebildet wird.
Ah, das so finde ich sehr interessant, weil ich gerade dachte, dass Star Trek ja eigentlich auch schon sehr zukunftsgewandte Themen, was auch Gesellschaft angeht, natürlich schon thematisiert hat, wenn man überlegt, dass das ja in den 60ern herausgekommen ist. Und da waren die ja auch schon ihrer Zeit sehr voraus und haben vielleicht ja auch Menschen mit zum Nachdenken gebracht. Ich weiß zumindest, dass ich als Kind das im Fernsehen geschaut habe und da doch für mich vielleicht sogar noch mehr diese ganzen sozialen und gesellschaftlichen und ethischen Fragen, die da immer irgendwie in den Sendungen automatisch thematisiert wurden, mich da mehr zum Nachdenken gebracht haben, als ob das jetzt, was sie da an Technik verwenden, jetzt für mich Sinn macht. Also von daher denke ich, dass Science Fiction ja oft auch dieses andere hat, diese gesellschaftliche Implikation. Das ist ja spannend, dass du das jetzt hier aus diesem aktuellen Werk auch so berichten kannst.
Okay. Auf jeden Fall. Und zwar sind die dann gut, wenn es selbstverständlich ist. Und das war es ja auf der Enterprise auch. Da sind die alle auf der Brücke zusammen. Da sind zwar auch ein paar weiße Jungs dabei, da ist aber auch ein Außerirdischer, da ist auch eine Afroamerikanerin, da ist der Russe und der Japaner. Klar, das ist mein Lieblingsthema. Das ist super gewesen. Und der durfte mehrere Folgen damals nicht ausstrahlen, weil der erste Interracial Kiss, was heißt das? Interrassenkuss, weil der erste Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau zu schlimm war, um sie den US-Bürgern zuzumuten. Also muss man sich auch mal vorstellen. Vielleicht kommen wir in den USA auch bald wieder dahin.
Oh je. Ja, nur noch, also, du hattest du die, die Jetsons so ein bisschen als Negativbeispiel erwähnt. Da muss man natürlich in gewisser Weise dazu sagen, die Jetsons, ähnlich wie als selbe Produktionsgesellschaft die Flintstones, sind ja eigentlich ja. in dieser Zeit Anfang der 60er Jahre gerade die Karikatur der amerikanischen Gesellschaft, die sie eben dadurch karikiert haben, dass sie sie in andere Zeiten gesetzt haben. Insofern, also das ist ja nicht sozusagen das Normbild, was da gezeichnet wird, sondern man nimmt sozusagen das Normbild, um es zu karikieren.
Ich würde gerne nochmal zu Uhura zurückkommen, denn das war ja nicht nur das Wichtige mit dem Interracial Kiss, sondern es ist sogar so, dass Whoopi Goldberg Uhura als eine Inspiration gesehen hat, überhaupt mit Schauspielern weiterzumachen.
Ja.
Und damit komme ich dann zu meiner Frage, für wie wichtig erachtet ihr Repräsentation in Science Fiction oder in euren Werken? Also schrägstrich in euren Werken, Stefan.
Ja,
sehr wichtig.
Kann ich nur bestätigen, ja. Man muss, nein, andersherum. Man kann natürlich hergehen und kann Science Fiction so schreiben, wie man sie vor 60, 70 Jahren geschrieben hat. Man muss es aber nicht, ja. Und es gibt Leute, die heute noch sagen, so wie Dune geschrieben wurde, ist Science Fiction am besten. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hatte gute Ansätze, macht aber viele Sachen trotzdem so, wie sie quasi heutigen Gesellschaftsbildern nicht mehr entsprechen würden. Und wenn ich jetzt Science Fiction schreibe, versuche ich eigentlich die positiven Aspekte der Zeit mitzunehmen und weiterzudenken, wie kann sich das positiv weiterentwickeln. Und habe auch vor 2 Jahren mit einer anderen Autorin gemeinsam einen Roman geschrieben. Und da haben wir auch eigentlich zwei Welten aufeinandertreffen lassen, nämlich so eine bisschen rückwärtsgewandte, leicht amerikanisierte Gesellschaft und ein Alien, nennen wir es mal so, das aus einer Gesellschaft kommt, in der Geschlecht eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil sie das jederzeit so wechseln können, wie sie es wollen und jetzt nicht nur in der Ansicht, sondern auch tatsächlich biologisch. Und allein diese zwei Gesellschaftswelten aufeinander prallen zu lassen und miteinander in Kommunikation und in Wettstreit treten zu lassen, war total spannend. Und das ist was, was man meiner Meinung nach auf jeden Fall mit einbauen muss und auch zeigen, wohin eigentlich das führt, wenn man sich von dem abwendet und sagt, okay, Männchen, Weibchen und mehr gibt's nicht. Und ja, das war's.
Also gerade Uhura ist ein super wichtiges Beispiel. Und was du gerade sagtest, Annika, ich habe das Zitat vor kurzem erst wieder gelesen. Also Whoopi Goldberg sagte, sie hätte die Frau gesehen, diese schwarze Frau auf der Brücke bei den weißen Jungs. Und sie wäre schreiend durchs Haus gelaufen und hat ihre Mutter und ihre ganze Familie zusammengetrommelt und sagte, Mama, komm her, da ist eine schwarze Frau im Fernsehen. Und es war die erste Rolle, in der eine Afroamerikanerin war, die nicht die Dienerin oder die Sklavin oder sonst was untergeordnet. Das war. Also Uhura kann man, Nichelle Nichols Leistung kann man überhaupt gar nicht überbewerten. Sie hatte übrigens selbst nach relativ kurzer Zeit überhaupt keinen Bock mehr auf die Rolle, weil sie eben doch nicht ganz gleichwertig dort akzeptiert war auf der Brücke, sondern sie war halt so das Fräulein vom Amt und saß da immer nur mit ihrem Kopfhörer und hatte wenig Sprecheinsätze dabei. Und eigentlich wollte sie nach der ersten Staffel, glaube ich, schon wieder Schluss machen. Und dann hat aber ein großer Fan von ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Story auch alle kennt, das ist halt nicht so richtig neu, was ich hier erzähle. Okay, ein großer Fan von ihr wollte unbedingt mit ihr reden und sie hat sich dann mit dem getroffen und das war Martin Luther King. Und er hat sie angefleht, doch bitte unbedingt weiterzumachen, weil sie eben eine Ikone ist für alle Afroamerikaner und für die Afroamerikanerinnen. Und kurze Zeit später ist Uhura dann auch außerhalb von Star Trek zum Einsatz gekommen oder Nichelle Nichols. Die NASA hatte sie dann um Mithilfe gebeten. Im Mondprogramm waren es nur weiße Jungs, die die Fähre zum Mond brachten, auch wenn die Leute, die die Hintergrundberechnungen hatten, oft schwarze Frauen waren. Aber jetzt wollte man die besten Astronauten aus der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung haben. Die haben sich aber nicht alle beworben, sondern es haben sich für die NASA-Programme, für die Space Shuttle-Ära, doch wieder nur die weißen Jungs beworben. Jetzt wollte die NASA aber auch Bewerbungen von Frauen, von Afroamerikanern, von Leuten anderer Herkunft haben. Und dann hat Nichelle Nichols mit einigen der Astronauten, obwohl sie sagte, hey, ich bin doch nur eine Schauspielerin, ich bin doch keine Astronautin. Aber sie hat für die NASA gesprochen und daraufhin haben sich die Leute beworben. Und daraufhin wurde dann die NASA, wie sie jetzt war und wie Trump sie leider gerade wieder kaputt macht.
Ja, das ist eine Geschichte, die in den letzten Monaten relativ stark kursiert ist, war ja auch, dass bei Nichelle Nichols, dass tatsächlich ihre Kollegen erstmal durchsetzen musste, dass sie ein vergleichbares Gehalt bekommt wie ihre, wie die ja. weißen männlichen Darsteller um sie herum.
Ja. Also das ja. Aber das ist auch ein Ding, was ich von mehreren Star Trek-Leuten gehört hatte, dass die untereinander auch eine feste Gruppe sind und die sich füreinander auch gegen andere Leute dann versucht haben einzusetzen, wenn einer von ihnen ungerecht behandelt wurde. Ich habe das schon häufiger gehört. Also gerade, wenn es um Frauenbesetzungen ging. Ja, finde ich ganz interessant. Und Star Trek ist natürlich in den 90er Jahren mit den ganzen starken Frauencharakteren rausgekommen. Also da war dann aber auch die Zeit schon anders. Da hatten wir dann auch schon Alien und so. Da durften Frauen auch die große Wumme in der Hand haben. Ist heute überhaupt keine Frage mehr.
Wir haben vom Team im Hintergrund ja auch, manchmal kriegen wir hier so kleine Nachrichten, den Hinweis, der passt sehr gut zu dem Scully-Effekt, also was in die Richtung geht, ne? Dass eben Akte X mit der Figur von Scully so ein bisschen auch mit eine Inspiration war, vielleicht auch für Frauen in MINT-Berufe zu gehen. Also auch, ja, ja. Ich meine, klar, ist es naheliegend, dass es einfacher ist, wenn Vorbilder auch sozusagen eine Inspiration sein können und umgekehrt, wenn du die ganze Zeit nur Rollenvorbilder hast, die halt ja nur von, sagen wir mal, Männern besetzt sind, dass du dann vielleicht eher zweifelst, ob du dann da auch vielleicht dich durchsetzen kannst. Nicht nur naheliegend, sondern das ist ja auch inzwischen durchaus aus dem Thema. Ne? Also ja.
Ich hätte auch noch eine Frage zu Klischees, wenn ich darf. Ich muss aber ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja hier in Augsburg auch ein Klimacamp, nicht mehr durchgängig, also nur noch sporadisch, weil die diesen Platz räumen mussten. Aber jedenfalls ist unser Skeptics-Stammtisch ist von denen vor ein paar Monaten mal eingeladen worden, die zu besuchen, um sich auszutauschen und so über Wissenschaftskommunikation und Umgang mit Verschwörungstheorien und so. Und egal. Und zum Abschied habe ich dann von dem Leiter dieses Döschen in die Hand gedrückt bekommen. Ich dachte erst, es ist was zu essen. Dann habe ich es zu Hause mal aufgemacht und da war ein Zettel drin, also so, ne? Und auf dem Döschen steht drauf, und das Wort fiel auch ganz am Anfang schon von Bettina, deswegen möchte ich es gerne nochmal aufgreifen, Solarpunk. Dann haben die mir dazu gesagt, ja, also die Jungs von, oder Jungs und Mädchen natürlich, alles dazwischen, wie Jan Böhmermann immer sagt, die treffen sich einmal im Monat in Augsburg und schreiben Science Fiction Kurzgeschichten, und zwar unter dem Label Solarpunk. Das ist eine davon. Und ich fand das so interessant, dass ich das ein paar Wochen später bei einem Vortrag über Endzeitfantasien, also über Weltuntergangsszenarien erzählt habe. Und da hat mich eine der Zuschauerinnen hat mich gefragt, ob ich wüsste, also sie wundert sich darüber, dass die sowas machen, und ob ich wüsste, wie realistisch dieser Solarpunk, also ganz kurz gesagt, das ist wohl eine. Das Wenige, was ich darüber weiß, ist wohl so eine Gegenbewegung zu Cyberpunk, also wo es um Dystopien ging, so um Blade Runner und die Klapperschlange und so. Solarpunk geht irgendwie davon aus, dass wir mit Solarenergie halt in eine relativ gute, harmonische Zukunft kommen. Gibt auch bei YouTube ganz tolle Filme, also unglaublich schön alles, eine ganz tolle ja. Zukunft. Aber wie gesagt, was die Dame dann wissen wollte, ob ich irgendeine Vorstellung hätte, wie faktisch gesichert, wie realistisch dieses Solarpunk Szenarien sind. Hättet ihr das beantworten können?
Wir gehen ja gerade schon teilweise in so Richtungen. Die gibt es ja in den Großstädten schon. Also Solarpunk ist oft in Großstädten angesiedelt. Es geht oft um eben Gegenentwürfe zur jetzigen Gesellschaft. Also da sind viele Leute Singles, die wohnen alleine oder in der WG irgendwie, und denen geht es auch gut. Und die machen sehr viel selbst. Das ist eine Mischung aus Naturzugewandtheit, Nachhaltigkeit und Hightech. Also die haben durchaus ihr Hightech-Gimmick dabei immer, sind ständig vernetzt, wie wir ja auch, mit ihren Kopfhörer und was, und ständig im Netz mit anderen und sind ganz virtuell unterwegs, wohnen aber tatsächlich auch vielleicht in einem halb verrotteten Hochhaus, wo sie inmitten eines Dschungels auf ihrer Etage wohnen mit so ein paar anderen Leuten. Und vieles davon haben wir wir schon oder beginnen wir umzusetzen. Das ist halt diese ganze Vernetzung, diese vernetzte Community, sich gegenseitig zu helfen bei Dingen oder Kleidung zu tauschen oder gegenseitig Dinge zu reparieren. Also ich bin in einigen Communities drin, wo wir sowas machen. Ich finde das schön. Und dann gibt es diese Maker-Szene, die ist ja auch ganz stark. Da gibt es also große Werkstätten, je nach Mitgliederzahl unterschiedlich groß. Also bei uns in Darmstadt ist sie riesengroß. Und das sind Leute jeglichen Alters, die alle voneinander lernen. Einige von denen haben dann eine Ausbildung in irgendwas. Also mein Mann ist jetzt Ingenieur und hat da gerade bei jemand anders noch einen Schweißschein gemacht. Also die haben eine Metallwerkstatt. Die haben jetzt neuerdings auch eine Nähwerkstatt. Und die haben ganz viele Werkstätten. Da stehen 3D-Drucker und sowas alles. Und man kann immer praktisch Kurse belegen und von anderen Leuten erfahren, wie man das jetzt richtig benutzt. Und dann setzt man sich zusammen und macht zusammen Projekte. Und in der Science-Fiction-Community machen wir manchmal so eine Art Festivals. Also Solarpunk ist intermedial. Es gibt gar nicht so viele Romane dazu, sondern da gibt es sehr viele, wie du eben auch sagtest, Bernd, sehr viele ästhetische Filme. Es gibt Bilder, es gibt Graphic Novels dazu, anbetungswürdig, wirklich total schön, oft in alten Treibhäusern angesiedelt. Es ist sehr grün, es ist bunt, es ist bemalt. Eine Betonfassade kann bunt bemalt sein, die muss nicht grau sein. Sowas einfach, wie man sein Leben lebenswerter macht und miteinander lebt und so viel Technik benutzt, wie man braucht, so viele Ressourcen benutzt, wie man braucht und darauf achtet, dass genug für die anderen da ist. Also ich finde das toll.
Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie realistisch das ist. Ja, es ist halt auch wieder ein gesamtheitlicher Ansatz, zu sagen, dass du eigentlich autark, energieeffizient und CO2-neutral leben möchtest, kann man natürlich erreichen. Ja, und ich denke, die Anstrengung müsste halt auf allen Ebenen passieren, um das zu tun. Und ich denke, es ist halt momentan nicht realistisch, weil gesellschaftlich und politisch und industriell sehr viele Leute was dagegen haben, dass das so funktioniert. Und ich will jetzt nicht in generelle Kapitalismuskritik abdriften, aber ich glaube, das bringt schon ein bisschen auf den Punkt. Ja.
Ich glaube, das hat ganz viel miteinander zu tun. Siehe auch Kim Stanley Robinson.
Wobei natürlich, das macht ja so die eigentliche Science-Fiction-Frage aber auf, wo kommt die Energie her? Ja. Das ist ja vorhin, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang der Kommentar kam, da bräuchten wir die Energie der ganzen Sonne. Da gibt es ja diese verschiedenen Stadien, also von wir brauchen die Energie der Erde, wir brauchen die Energie der Sonne, wir brauchen die Energie des Sonnensystems, der ganzen Galaxis und so weiter. Das wäre ja quasi dann so ein bisschen die Frage, wo kommt die Energie her? Und also wenn man sich fragt, wie realistisch das ist, ist natürlich immer eine Sache, die man gern ausblendet. Dass wir hier in Deutschland mit unseren 80 Millionen in einer guten Klimazone leben, ist das eine. Dass es noch knapp 8 Milliarden Leute auf der Welt gibt, die diesen Luxus nicht haben, ist was anderes. Also ich glaube, wenn man Solarpunk-Fantasien irgendwo in, weiß nicht, im afghanischen Hinterland oder irgendwo in der Sahara aufmacht, ohne jetzt irgendwie die Leute konkret zu meinen, sondern einfach in, ich sag mal, rein klimatechnisch schlechteren Zonen, dann haben die wahrscheinlich da ganz andere Vorstellungen von. Also da ist natürlich immer haben wir einen sehr westlichen Blick natürlich drauf, wie das funktioniert, so rein von der Energiebeschaffung her.
Nein, also ich habe da doch einiges an Solarpunk Short Stories jetzt gelesen von Selina, wie heißt sie denn noch? Ist doch egal. Jedenfalls, sie sind auf der ganzen Welt angesiedelt und auch außerhalb der Welt. Und da sind internationale Kooperationen. Das sind also eben nicht mehr die westlichen Helden. Das ist natürlich auch ein Klischee. Du hattest vorhin nach Klischees gefragt, Bernd. Die westlichen Helden sind ein Klischee. Also in echt wären wir eigentlich viel diverser in unserer Herkunft. Und diese Solarpunk-Stories, die haben mich sehr angesprochen, weil die einmal in unbarmherzigen Sommern spielen. Und dann gibt es ein anderes Buch, eine Anthologie, die in unbarmherzigen Wintern spielen. Und in beiden Fällen haben die Leute sich daran angepasst. Und zwar eben mit dem Versuch, nachhaltig zu leben. Also da ist einmal in der Arktis eine Stadt und die haben eine Art Pinguingefieder um die Stadt herum konstruiert. Und mit einem Knopfdruck plustert sich der Pinguin aus. Und dann sind sie in ihrer Stadt mollig warm. Finde ich so originell, weil man hätte ja auch sagen können, wir bauen jetzt 5 Atomkraftwerke, um die Stadt ordentlich schön warm zu halten. Nee, die haben sich den Pinguin mit dem Gefieder ausgesucht. Und andere driften auf zugefrorenen Seen umher und haben da so eine Meta-Community auf Hausbooten. Also das sind sehr, sehr pragmatische, sehr bodenständige Ansätze. Also gibt es schon, aber es gibt viel zu wenig Leute, die sowas leben würden, denke ich.
Wobei ich da auch richtig unterscheiden würde zwischen der Short Story und der Thermodynamik als Physiker. da müsste ich den Hardcore-Thermodynamiker raushängen lassen. Da ist halt auch die Frage, was ist möglich und was nicht.
Bei der Frage, vielleicht, eine Sekunde mal. Bitte, nur ganz kurz, weil das passt jetzt leider unmittelbar dazu zu beiden, zu Sascha und zu Bettina, weil Bettina hat gerade den Namen Kim Stanley Robinson erwähnt und er hat glaube ich, mal in einem Interview gesagt, ja, also bei seiner Science Fiction, ihn interessieren so Sachen wie Marsreisen und so überhaupt nicht, solange wir nicht die irdischen Probleme gelöst haben. Also er möchte seine Science Fiction, so ein bisschen, was Sascha gesagt hat, auf realistische irdische Probleme richten und den Mars können wir uns irgendwann mal als Zugabe holen, aber mehr nicht. Seht ihr das auch so, dass die Science Fiction sich jetzt eher auf unsere tatsächlichen Probleme fokussieren sollte, ohne jetzt gleich das große Ding mit interstellaren Reisen und Star Trek und was weiß ich aufzumachen? Oder ist das gerade falsch? Sollten wir gerade über unsere Erde hinausdenken und größer denken als nur hier das, was uns hier auf der Erde beschäftigt?
Ich würde anfangen. Ich sehe den Widerspruch tatsächlich nicht. Also man kann ja mehr als ein Buch schreiben. Es wird auch sicherlich, Stefan wird wahrscheinlich auch mehrere Bücher geschrieben. Ich muss zugeben, ich bin jetzt in der Literatur nicht drin, aber du wirst mehr als ein Buch geschrieben haben, die auch unterschiedlich sind und alle werden ihre Leser gefunden haben. Von daher kann man das eine machen, ohne das andere nicht zu machen. Also es geht durchaus beides. Aber jetzt, wenn wir kurz ins Reale zurückkommen, es ist ja eine durchaus generelle Raumfahrtkritik. Also das ist ja dieses, wir sollten nicht irgendwie zum Mond fliegen wollen, wir sollten nicht zum Mars fliegen wollen, wir sollten diese ganze Raumfahrt lassen und erstmal unsere Probleme auf der Erde lösen, ist ja durchaus eine harte Forschungskritik, die immer wieder aufkommt. Und da würde ich hart widersprechen, weil ganz, ganz viele Dinge, die wir, weil wir in irgendwie nach oben wollten, weil wir wissen wollten, was es da oben gibt, wie der Mond denn aussieht, was für Steine es da gibt, etc., etc., das hat so viel auf der Erde ermöglicht.
Ja.
Das kommt immer doppelt und dreifach quasi als Gewinn, nicht nur finanziell, sondern auch technologisch, spirituell, also spirituell jetzt gar nicht im religiösen Sinne oder so, sondern so gesellschaftlich zurück.
Ja.
Also von daher würde ich in der realen Welt, würde ich das auf gar keinen Fall so sehen. In der Literatur kann man das eine machen und man kann das andere machen und die können auch nebeneinander im Regal stehen.
Sehe ich ganz genauso. Ich bin totaler Öko und finde trotzdem Raumfahrt super wichtig. Also ich fahre zwar Fahrrad, aber ich finde das auch genauso gut, dass hier bei uns um die Ecke die ESA sitzt. Und was die mit ihrer Raumfahrt machen, das ist letztendlich auch für die Erde gut, weil die machen Hochtechnologieforschung, die uns auf der Erde immer wieder zugutekommt. Wir haben durch die Raumfahrt, gut, die bemannte Raumfahrt, die ist vor allem zur Inspiration, denke ich, aber auch für viele Erkenntnisse, die man sonst nicht machen könnte. Es geht ja auch um einfach mal ein gigantisches Projekt durchzuführen. Darum geht es ja auch, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind. Ja, sind wir. Wenn wir alle den Arsch hochkriegen und nicht nur dumm labern, sondern mit anpacken, kriegen wir das hin. Und von diesen Astronauten ist übrigens keiner Jurist oder Wirtschaftswissenschaftler. Ich verstehe auch nicht, wie das kommt, dass die alle was Ordentliches studiert haben. Und ich sehe das als große Inspiration und als sehr, sehr wichtig. Und die Astronauten kommen auch einfach mit einem anderen Blick auf die Erde zurück und erzählen auch wirklich jedem, der in ihre Vorträge geht, der ihre Interviews liest, wie wichtig es ist, dass wir die Erde beschützen, weil sie von der ISS aus sehen, wie dünn die Atmosphäre ist. Also ich höre das immer wieder von Astronauten, von Astrophysikern, wie sehr sie zwar einerseits im Universum zu Hause sind, wie sehr sie aber auch andererseits immer wieder darauf kommen, wie wichtig die Erde ist, weil wir kommen von dieser Erde nicht weg. Es gibt im Moment keinen Planeten B, wo wir hinkommen können. Sie haben es mit Generationenraumschiffen und was, das lohnt sich alles nicht. Und in der Science Fiction sehe ich das sowieso doppelt. Also auf der einen Seite kann man sich sicherlich seinen Eskapismus leisten, wobei auch eskapistische Far Future Science Fiction, die interstellar ist, wie jetzt etwa Star Trek, von der Erde weggeht und trotzdem die irdischen Probleme erklärt. Und auf jeden Fall sehe ich diese Climate Fiction als besonders wichtiges Genre im Moment. Ich halte das für extrem wichtig, weil die Klimakrise anders erzählt und sie erzählt über die verschiedenen Perspektiven ihrer verschiedenen Protagonisten aus verschiedenen Kontinenten und Bildungshintergründen und Herkünften, wie man Klimakrise erlebt und wie man mit Klimakrise umgehen kann. Und gerade Kim Stanley Robinson hat früher auch seine Mars-Romane natürlich geschrieben. Der schreibt hervorragende Science-Fiction, sehr durchgeistigt. Ich schätze ihn unglaublich und ich halte ihn für einen der intelligentesten Schreibenden. Und er hat gleichzeitig immer seinen gesellschaftskritischen Anspruch. Und ja, ich finde das richtig gut, was der schreibt. Also gerade wenn man sich so New York 2140 durchliest oder Antarktika, da kommt diese Tiefe, diese Ehrfurcht vor der Natur kommt daraus. Da kommt auch daraus dieser Anspruch von Menschen, mit der Natur zu leben und ihre Wissenschaft zu betreiben, aber auch miteinander mit anderen Menschen zu leben, mit anderen zu teilen, autark zu sein. Ja, da ist ganz viel drin, was ich wirklich für erstrebenswert halte.
Ja, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob man sich auf die eigentlichen Probleme der Erde konzentrieren sollte oder Raumfahrt doch betreiben sollte. Ich glaube, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel die ISS anschaut und die Leute, die dort zusammenarbeiten, die ja wirklich aus allen Nationen stammen, ob das jetzt Russen, Chinesen, Amerikaner oder wer auch immer ist, dort funktioniert die Zusammenarbeit. Wenn man an einem Projekt arbeitet, das was Größeres ist als jetzt vielleicht auch die, sagen wir mal, kleingeistigen territorialen Auseinandersetzungen auf der Erde, dann funktioniert es. Und ich glaube tatsächlich, wenn man es schaffen würde, die verschiedenen Nationen auf jetzt so ein größeres Projekt gemeinsam einzustimmen, sagen wir, wir wollen wirklich den Mars erreichen und wir wollen dort was aufbauen, vielleicht würde das auch tatsächlich dazu führen, dass wir besser miteinander zusammenarbeiten und vielleicht weniger Krieg wegen Sekt auf einer Insel führen. Na gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber
Sehe ich aber genauso, finde ich nicht übertrieben. Manchmal kommt man ins Schwärmen. Übrigens, auf den Science-Fiction-Conventions haben wir total erdbasierte Diskussionen, etwa über Klimaschutz. Also die Leute erlauben sich vielleicht manchmal in ihren Romanen, wenn sie mal was lesen oder selber schreiben, einen Eskapismus, sind aber auf jeden Fall sich sehr gegenwärtig, was hier auf der Erde für Probleme sind und was es für Lösungen gäbe. Also ich habe auf einem Elstercon in Leipzig eine der besten Diskussionen zu Klimakrise und Klimaschutz gehört, in der ich seit langem drin war. Das war vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren, glaube ich. Also die sind sich dieser Probleme sehr bewusst und sind oft gerne Teil der Lösung und nicht des Problems.
Wobei man hast du dir
dafür.
gemerkt, wobei ich dich unterbrochen habe?
Bitte?
Hast du dir gemerkt, wobei ich dich eben unterbrochen habe?
Das ist von anderer Seite aufgegriffen worden.
Ach so.
Aber da jetzt das Stichwort Eskapismus ein paar Mal fiel, war gerade vor ein paar Tagen im Kino in der Verfilmung von Der Meister und Margarita, was jetzt zwar keine Science Fiction, aber durchaus eben auch was Fantastisches ist. Und das gibt einem, glaube ich, auch einen etwas anderen Blick auf den Begriff Eskapismus, weil es letztlich hier eine Geschichte erzählt von einem Autor, der sich nachdem er der Zensur zum Opfer gefallen ist, in einen Roman hineinflüchtet, sozusagen seine Rache fantasiert. Und wenn man dann 80 Jahre später zurückguckt, sieht man, dass das, was überlebt hat, eben dieser Roman ist. Den Stalinismus gibt es nicht mehr, die Sowjetunion gibt es nicht mehr und dieser Roman wird neu verfilmt. Und Letztlich die Fragen, die er darin aufwirft von der Zensur in Russland, sind so aktuell wie eh und je. Also ist letztlich die Frage, ist Eskapismus an sich unbedingt immer schlimm?
Das trifft sicher auch für, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, zu, ja.
Ich möchte mal ganz kurz das aufgreifen, was vorhin gesagt wurde. Von wegen, also es war, glaube ich, so Wirtschaftswissenschaftler oder sowas sind keine Astronauten. Fairerweise waren ganz am Anfang auch Wissenschaftler keine Astronauten. Die allerersten Leute, die zum Mond geflogen waren, waren halt die wahnsinnigsten Kampfpiloten, die wir finden konnten. Weil wir wussten nicht, ob die zurückkommen und die haben halt gesagt, mir egal. Also das hat natürlich auch immer eine militärische Komponente, was dann in der Realität umgesetzt wird. Da kann man ja auch irgendwie, wenn man sich die Forschung im Manhattan-Projekt anguckt, was das an jetzt so aus der Physik, also selbst in der Physik-Grundlagenforschung, was da passiert ist, da ist natürlich auch diese militärische Komponente, die dann Forschung aus Science-Fiction-Gründen beflügelt, in Anführungszeichen, die ist durchaus auch da. Also von daher, also ja, das ist, also ich bin voll, alles, was gesagt wurde, bin ich vollkommen dabei. Aber historisch ist dann halt, ist immer erst der zweite Schritt. Also der militärische ist eigentlich leider, oder was heißt leider, ist halt immer der erste im Normalfall.
Neil Armstrong war tatsächlich Zivilpilot, aber ich glaube, er war auch der Einzige. Und ich glaube, ohne eine definierte Kommandostruktur kann man kein größeres Projekt machen. Selbst bei Eigenorganisation muss irgendjemand für bestimmte Aspekte den Hut aufhaben.
Neil Armstrong war Testpilot tatsächlich, also der war auch militärisch unterwegs. Wie ich glaube, von den ersten, ich habe es mal irgendwann recherchiert, von den ersten 14, 15 war, glaube ich, einer war Wissenschaftler. Und das war
ja,
irgendwie so
der Geologe.
Oder sowas. Genau, ein Geologe, ich habe den Namen gerade
genau.
Nicht. Der Rest war
Harris,
alles,
glaube ich.
Kann sein, ja. Aber war, der Rest war wirklich alles Kampfpiloten. Und das sieht man halt auch an verschiedenen anderen Ecken, dass das dann quasi immer der erste Schritt historisch war. Ob das in Zukunft so sein muss, weiß ich nicht, aber einfach nochmal. Also, und ich glaube auch tatsächlich, weil Wirtschaften angesprochen wurde, man merkt das ja jetzt, dass quasi so die dritte Runde der Raumfahrt mit reinkommt, wo halt dann doch Privatleute auch irgendwie nach oben fliegen. Weil sie halt gerade zufällig zu viel Geld haben und gerade mal einen Tag frei. Ob das gut ist oder nicht, will ich, glaube ich, jetzt gar nicht diskutieren, aber das gibt's, das ist dann die nächste Stufe. Also man hat quasi so von diesen Militärwissenschaft zu Privatvergnügen von Reichen ist da so die Stufe.
Das ist dann die physische Repräsentation von Eskapismus. Ne?
Genau.
Um jetzt da nochmal einzuhaken, Eskapismus, glaube ich, hat sich tatsächlich auch verändert, wenn man das so sagen möchte. Früher war halt tatsächlich das eine Möglichkeit, du steigst aus dem Alltag und denkst dich woanders rein. Aber jetzt klingst du dich eigentlich aus und überlegst dir eigentlich im Eskapismus, was würde besser funktionieren und reflektierst dann mit dem gegenüber der Realität. Also ich glaube, Eskapismus ist auch nicht mehr das, was es mal war und ich finde, das ist auch gut so.
Geht ja für die Zukunft auch, dass sie nicht mehr das ist, was sie mal war.
Ja.
Ja, dann nähern wir uns auch schon wieder unserer Schlusszeit hier.
Oh.
Und ja, wir möchten auf alle Fälle, da wir Leute hier haben, die Bücher schreiben oder ähnliche Dinge haben, nicht die Gelegenheit verpassen, neben der Möglichkeit natürlich für sich persönlich zu dem Thema nochmal ein Schlusswort zu geben, auch, dass jeder von euch nochmal ein bisschen auf die Dinge aufmerksam macht, die euch gerade so wichtig sind, die ihr bekannt machen möchtet und ja, vielleicht, Bettina, fängst du einfach mal an.
Okay, ich habe tatsächlich gerade ein Buch geschrieben. Ich habe Jules Verne und die Entdeckung der Meeresforschung geschrieben und habe aus Jules Verne 20.000 Meilen unter den Meeren halt geguckt, was es da damals an Wissenschaft gab, wie realistisch er das Ganze beschrieben hat und was er sich noch so dazu ausgedacht hat und auch was an Forschung aus dieser Zeit noch übrig ist, weil ich in vielen Institutionen gearbeitet habe, die in dieser Zeit entstanden sind. Außerdem bin ich sehr viel auf Science-Fiction-Conventions unterwegs. Meistens erzähle ich was zu Star Trek, manchmal auch zu anderen Sachen. Und ich mache auch sonst viele Vorträge. Ich habe einen Science-Blog, der heißt Mehrtext. Also ich bin Mehrtext. Und ja, ansonsten schreibe ich halt so für Bild der Wissenschaft, Natur, Spektrum und solche Sachen. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war eine interessante Diskussion.
War eine tolle Bereicherung, ja. Sascha.
Genau, ich habe kein Buch geschrieben. Bin wahrscheinlich dann der Einzige hier. Sollte ich vielleicht mal tun. Ich bin unterwegs viel auf Bühnen mit Physik in Hollywood, wo man mich so findet und ich rede über genau das, Physik in Hollywood. Und ansonsten machen wir einen Podcast namens Nerds mit Doppel-Ö. Und da reden wir immer über Wissenschaft und manchmal auch Nicht-Wissenschaft, manchmal auch Themen, die uns einfach so beschäftigen. Aber auch viel tatsächlich, wir haben, ich glaube, so die ersten 10 Folgen viel über Warhammer geredet und wie das funktioniert und so. Also so alles zwischen Nerdkultur und Wissenschaft ist dabei. Und wer schon immer mal zwei theoretischen Physikern beim Abnerden, wie gesagt, mit Doppel-Ö, zuhören möchte, einfach da vorbeischauen. Und alle anderen Events findet man, die Webseite ist gerade im Werden, unter Instagram Nerds mit, ja, findet ihr Doppel-Ö, einfach suchen.
Alles klar. Stefan.
Gut, ja, zu mir. Ich habe es am Anfang mal kurz erwähnt, also ich bin ja zweiter Vorstand des Fantastik-Autorinnen-Netzwerks PAN. Das heißt, wir sind so mittlerweile über 500 Autorinnen, die verschiedenste Sachen schreiben. Und mit einigen gemeinsam habe ich vor auch 2 Jahren ein gemeinsames Buch herausgebracht. Und das passt ganz gut zum heutigen Thema. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das reagiert, wenn ich jetzt ein Buch da reinhalte. Ja, das heißt Facetten der Zukunft. Und es handelt tatsächlich von sehr vielen verschiedenen Zukunftsmöglichkeiten. Wie könnte sich was wo entwickeln, sowohl auf der Basis von Technologie, auf Basis von Gesellschaftsentwürfen, auf Basis von Ereignissen, die quasi die Menschheit erreicht haben. Und es hat den Untertitel Science Fiction Made in Austria. Das waren tatsächlich alles österreichische Autorinnen und ist rausgekommen im Verlag Ohne Ohren. Und hat sogar ein paar Bestseller-Autorinnen mit drinnen. Vielleicht bei Interesse mal für verschiedene Zukunftsvisionen einen Blick auf das werfen. Ansonsten schreibe ich zwischen lustig und sehr ernst. Das kommt ganz auf meine Tagesverfassung an. Was ich mit Melanie, was ich vorher geschrieben habe, im Auge der Lehre geschrieben hat, das ist hauptsächlich ernst, aber zum Teil auch lustig. Und aktuell erscheint ein Buch von mir im Oktober, das hauptsächlich lustig sein wird. Da mache ich mich über alle möglichen Klischees in der Science Fiction lustig und gieße die in einem Buch und verkörpere die in einigen Charakteren, die das wirklich alles, was nur Klischees, umsetzen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich vorbeikommen konnte und ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin schade, dass die Mary nicht da ist, weil die hat tatsächlich auch ein Buch natürlich geschrieben. Das hat letztes Jahr den Seraf gewonnen für das beste Independent-Buch. Und da ging es tatsächlich auch um KI und um Personen, die quasi KIs schon quasi als Gottheiten anbeten und wie man sich dann von dem lösen und dann plötzlich in einem draußen sein kann, dass man gar nicht mehr gewusst hat, dass da ist, ohne Technologie. Also eine Art andere Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber Mary, falls du das anschaust, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich erwähnt.
Ja, danke schön. Wir schließen auch noch mal ein bisschen ein paar Hinweise in eigener Sache ein. Tatsächlich, die nächste Folge ist am 2. Juni, ganz planmäßig. Und ich hatte es am Anfang schon anklingen lassen, wir sprechen mal wieder über die Satanic Panic. Wir haben wieder ein paar interessante Gäste und ja, Lydia hat wieder ganz spannende neue Aspekte dazu, die wir zu präsentieren haben.
Und Bernd. Und dann, also ja, ist ja von Bernd und mir eines unserer gemeinsamen Langjahresprojekte, würde ich fast schon sagen. Ja.
Ja. Und dann sind es nur noch ein paar Tage bis zum WTF in Leipzig. 7. und 8. Juni. Wir haben ein tolles Line-up, finde ich. Wir haben tolle, spannende Themen. Und ja, ich freue mich da total drauf und wir werden vom Stammteam, wir werden alle da sein und ganz viele andere und ja, schaut mal auf die Seite WTF Leipzig und guckt euch das an. Und natürlich, wenn ihr uns mit dem Stream, der ja so kein Geld produziert, ein kleines bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon tun und ich verspreche euch auch, wir bleiben dran, dass ihr dann auch mal Dankeschön dafür kriegt. Und, ja, das an der Stelle. Danke an unsere Gäste, danke an euch zu Hause fürs Zugucken, danke an die Leute, die im Chat mitdiskutiert haben. Ich hoffe, wir haben euch nicht in der Diskussion dann völlig vergessen irgendwann, aber wir haben immer mal drauf geschaut und ja, bis zum nächsten Mal, bis in 2 Wochen.
Tschüss. Darf ich ganz kurz noch ein Danke loswerden, bevor wir Tschüss sagen? Erstmal an alle Moderatoren und die Person, die dieses großartige Lego-Bild gemacht hat.
Florian
Spitzohr, der hat im Chat eben ganz entsetzt reagiert, als der Stichwort Verlag ohne Ohren kam, weil ja für Florian Spitzohr natürlich die. Ja.
Genau. Ich wollte gar nicht die Abmoderation unterbrechen, aber trotzdem vielen Dank.
Nein, das ist sehr schön. Ja, nee, also von uns auch großer Dank an Florian, der das Woche oder 2 Wochen für 2 Wochen immer wieder macht und wirklich immer wieder ganz tolle Sachen dabei zusammenstellt.
Jo. Tschüss. Also vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Danke. Tschüss. Auch als Team im Hintergrund. Danke.